Hallo und herzlich willkommen zum Geekkeller Podcast Folge 27. Es ist der 23.07.2013 und mein Name ist Felix.
Ich bin Erik.
Und ich bin Tim. Jo, mit super. Datumsansage.
Ja.
Wahnsinn.
Damit man dann auch auf die Folge zurückführen kann, dass es an dem Tag schweinewarm ist.
Ah.
Und ja, genau, nur deshalb. Nee, also wir halten das diese Woche mal relativ kurz. Ich denke mal, die Hörer haben auch gar nicht so viel Zeit, uns zuzuhören. Und es ist halt echt einfach so, dass es gar nicht so viel zu berichten gibt. Das größte Geek-Event so der vergangenen Woche, beziehungsweise aktuell, es dürfte so die Comic-Con sein. Es hat jetzt nicht viel mit Spielen zu tun, aber zur Geek-Kultur gehört ja noch ein bisschen mehr als nur Gezocke. Habt ihr da irgendwas mit verfolgt?
Ich habe ein paar Panels angeguckt, also diese Pressekonferenzen von Game of Thrones und von Community. Also Game of Thrones nur teilweise und Community eigentlich fast das gesamte Ding. Und dann halt, ja, viel mit Twitter verfolgt. Also was so gerade jetzt so Leute wie Bryan Cranston oder so getwittert haben, also der Hauptdarsteller von Breaking Bad, für die, die es schlimmerweise nicht wissen. Ja, und dadurch habe ich halt jetzt, sage ich mal, mittelmäßig viel mitbekommen.
Okay, ja. Das Community-Panel habe ich auch verfolgt, hauptsächlich, weil Dan Harmon da dann aufgetreten ist, also der, der die Show 3 Staffeln lang geführt hat, dann gefeuert wurde und jetzt wiederkommt. Mich hatte halt interessiert, was der zu sagen hat. Aber generell so viel Neues hat man da eigentlich nicht erfahren, was so auf die nächste Staffel schließen lässt. Es war eher so Fan-Interaktion. Oder konntest du da irgendwas mitnehmen?
Eigentlich hat er im Endeffekt 2 Sachen angekündigt. Einmal, dass es irgendwie eine Folge geben wird im Disaster-Movie-Style. Also jetzt nicht diese grottenschlechte Komödie Disaster-Movie, sondern halt so The Day After Tomorrow oder was ist da? Es gibt ja 1000 von den Filmen. Also irgendwie muss mal so eine Art Apokalypsen-Szenario vorkommen. Und dann gibt's wieder eine ständig animierte Serie. Also so im Stil wahrscheinlich von Abeds Christmas-Dingsbummens, also diese Weihnachtsfolge. Oder halt wie letzte Staffel, diese Puppenfolge, wird's halt dieses Jahr wieder was geben. Oder dieses kommende Staffel, jetzt habe ich's. Aber mehr kam da jetzt auch nicht bei rum, außer die traurige Nachricht, dass Donald Glover, also der Schauspieler von Troy, jetzt nur noch 5 Folgen dabei sein wird. Und ich hatte erst gehofft, er ist quasi über 5 Folgen verteilt. Also man hat ihn trotzdem quasi die gesamte Staffel immer mal wieder, auch wenn er jetzt nur jede 2. Folge auftaucht. Aber er ist halt irgendwie tatsächlich nur die ersten 5 Folgen da. Wo ich dann extrem gespannt bin, wie das Dan Harmon und seine Co-Writer dann umsetzen, was dann mit dem Charakter passiert.
Ach, Sternbacke jetzt auch noch Troy.
Was für ein Ding? Ach so, Sternbacke. Hieß der wirklich im Deutschen so?
Ja.
Na gut, okay.
Ja, aber der Starburns, der hatte ja einen kurzen Auftritt auf der Comic-Con. Er hatte eine Liste mit 30 Fragen vorbereitet und hat dann noch so ein paar kurze Sätze gesagt. Unter anderem, dass man jetzt vielleicht einen Hashtag einführen sollte, Unfuck Sony. Weil als der Name gefeuert wurde, entstand halt das Hashtag auf Twitter, Fuck Sony. Das müsste man jetzt wieder umkennen.
Sehr gut. Cool.
Ja. Ist auf jeden Fall immer sehr lustig, wenn dann auf solchen Konferenzen die Leute so direkt sind. Ja. Ist das dann auch nicht ganz so geleckt, sag ich mal, wie bei der E3 oder so. Also alles so ein bisschen lockerer.
War ja auch insgesamt ziemlich, also der ganze Community-Cast war ja auch sehr locker drauf. Also irgendwie hat ja dann auch zwischendurch Allison Brie irgendwie ihren Finger in Ken Jeongs Mund gesteckt und ist dann zu Danny Pudi rüber und hat dem so ein, wie nennt man das, feuchten Fuzzi, quasi den nassen Finger dann so ins Ohr. Und das Geile war, dass Danny Pudi einfach weitergeredet hat. So, also den hat es bestimmt interessiert, aber er hat sich halt nichts anmerken lassen. Und so, und fand ich schon ziemlich geil, wie locker die auch drauf waren. Oder Dan Harmon mit seiner Iron Man Rüstung am Anfang und Streets Ahead hinten drauf. Aber na gut.
Ja, also das ist auf jeden Fall immer alles ziemlich sympathisch. Ich fand es stellenweise etwas schwer, so die ganzen Panels nachholen zu können oder mitzuverfolgen. Das ist ja dann doch ein bisschen anders als bei der E3, wo bei der E3, da wird ja wirklich jede Konferenz dann auch im Internet ausgestrahlt. Und bei der Comic-Con, da ist das mehr noch so ein Erlebnis, also dass es quasi fast exklusiv ist für diejenigen, die da sind. So nach und nach kommt da jetzt so auch was im Internet an, dass man nochmal irgendwas nachverfolgen kann. Aber zu Marvel, das Panel, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder zu Warner Brothers. Gerade bei Warner, da gab es für Nerds und Geeks eine ziemlich krasse Ankündigung. Und zwar, dass in Man of Steel Superman auf Batman treffen wird. Und da sind die Leute ziemlich ausgerastet. Also also im positiven Sinne. Und ja, also das ist wahrscheinlich was, womit erstmal keiner gerechnet hat.
Wie soll das dann werden? Wird dann Superman der neue Robin oder was?
Ich weiß es auch nicht genau. Also sie haben es mit einem Zitat aus The Dark Knight Returns von Frank Miller bekannt gegeben. Und in dem Zitat erzählt Batman quasi, dass er der Einzige ist, der Superman besiegen konnte. Und dass er sich daran lieber besser erinnern soll. Und Zack Snyder, der hat dann halt diese Pressekonferenz geführt und meinte aber direkt, dass es keine Adaption der Comic-Vorlage sein wird, sondern sie machen ihr eigenes Ding. Aber ja, auf jeden Fall stelle ich mir das auch ein bisschen schwierig vor, irgendwie Superman und Batman zu vereinen, weil das sind ja dann doch zwei relativ krass unterschiedliche Typen und auch so von Fähigkeiten her.
Ja, also so wie du es gerade angesprochen hast, ich stecke da nicht so drin in den Comics, aber mit Besiegen und so, also dass die dann irgendwie entgegenarbeiten und dass es dann praktisch auf einen Showdown zwischen den beiden hinausläuft, so hätte ich es mir gerade noch so vorstellen können, aber dass die irgendwie zusammen irgendwas machen, kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Auf der anderen Seite wäre das andere Prinzip auch schwierig geworden, wen lässt man dann am Ende gewinnen? Also
damit spaltet man dann die Fanbase.
Ja, also der Film kann eigentlich von vornherein nur verlieren.
Ja, also bisher hat es so ein bisschen den Anschein, weil man halt echt noch nicht viel weiß, wie das Ganze sein soll. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass dann, also das ganze Ding soll ja Man of Steel 2 heißen und also es soll Supermans Film sein und Batman hat darin einen Auftritt. Also könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Batman eher so eine Nebenrolle spielt oder so. Ja, aber auf jeden Fall ist das alles ein bisschen noch undurchsichtig. Aber ja gut, also wenn sie da mit einer guten Idee dann noch aufkommen, dann ist ja alles cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer Batman spielen soll, weil Christian Bale und die ganze Nolan-Geschichte, die ist ja quasi abgeschlossen worden mit The Dark Knight Rises. Und es könnte gut sein, dass sie sich halt einen neuen Batman suchen. Hm. Ist natürlich auch so ein Ding, wer soll da jetzt in die Fußstapfen treten?
Irgendwie ist Christian Bale für mich eigentlich so der Film-Batman geworden. Also ist ja
genau.
Klar, ist ja auch eigentlich mit der einzige bekannte Schauspieler gewesen dann. Also es gab ja in den 80ern bestimmt irgendwelche Batman-Filme noch, also auch bekannte mit Jack Nicholson zum Beispiel, oder? Gab es da auch mal einen? Und so, aber irgendwie sind dann die Schauspieler ja doch eher in der Senke verschwunden.
Also George Clooney hat halt Batman gespielt.
Oh.
Jack Nicholson hätte ich, Jack Nicholson könnte ich mich nicht erinnern, wäre aber sicherlich mal interessant.
Nee, der hat einen Joker gespielt. Also Jack Nicholson hat einen Joker gespielt in dem Batman-Film, das weiß ich nur.
Ich meine, man könnte dem Problem natürlich insofern aus dem Weg gehen, solange in irgendeiner Form Batman nur verkleidet als Batman auftritt und nicht so real-life-mäßig, dann wäre es scheißegal, welchen Schauspieler man da hinstellt.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich bin da echt gespannt, was die da noch so in petto haben. Und es macht auf mich erstmal so den Eindruck, dass sie jetzt erstmal so die Idee in den Raum geworfen haben, um alle total zu hypen. Und Man of Steel läuft ja derzeit auch noch im Kino. Also vielleicht war es auch nur so eine Sache, um vielleicht nochmal Leute dazu zu animieren, sich Man of Steel jetzt im Kino anzugucken, weil in Teil 2, der dann darauf aufbaut, gibt es dann diesen großen Clash. Ist jetzt wahrscheinlich eher so eine Verschwörungstheorie, aber auf jeden Fall recht schwierig. Was haltet ihr davon, dass jetzt direkt schon der zweite Teil so groß quasi sein könnte? Bei den Marvel-Filmen war es ja so, dass halt erst ganz langsam mit Iron Man 1 und 2 und mit Thor und Captain America dann auf The Avengers hingeführt wurde. Und Warner scheint ja jetzt echt gleich irgendwie 10 Zwischenschritte zu überspringen und direkt von 0 auf 100 zu gehen, von Man of Steel dann quasi zu dem großen Kollaborationsfilm.
Ach, ich finde es eigentlich ganz gut. Weit. Die ganzen einzelnen Marvel-Filme waren ja jetzt allesamt nicht schlecht, wirklich, aber ich finde es irgendwie auch ganz angenehm, dass zumindest jetzt so ein bestimmter Superheld, der ausgeschlachtet wird oder irgendwie so. Ja, jetzt, also ich finde halt auch die ganze Superman, das ganze Superman-Universum jetzt nicht so wahnsinnig interessant.
Superman,
yeah. ja, deswegen ist mir das relativ wurscht, dass die da nur 2 oder vielleicht 3 Filme raushauen.
Ja, ich weiß es nicht, also Avengers-Universum ist ja dann im Endeffekt auch so, dass eigentlich jeder Teil für sich dann auch ein Blockbuster ist. Also egal, ob es jetzt einfach nur ein Thor-Film ist, ein Iron-Man-Film oder tatsächlich ein The Avengers. Ist ja immer irgendwie großes Popcorn-Action-Kino und deswegen, also bei Superman jetzt, klar, man könnte das jetzt praktisch genauso machen, dass man jetzt irgendwie noch da andere Superhelden irgendwie erstmal mit einzelnen Filmen versieht und die dann irgendwie am Ende mal komplett zusammen sein lässt, aber warum das Gleiche nochmal machen? Ist ja Blödsinn. Und wie gesagt, also von insgesamt von der Größe der Filme war doch jetzt in dem Avengers-Universum das auch nicht so, dass da einer total abfällt, oder? Also dass jetzt einer auf einmal was ganz anderes ist und ja nicht den Anspruch hat wie die anderen. Ihr versteht, was ich meine jetzt einfach nur.
Ja, das stimmt schon. Also im Prinzip waren so die Hauptakteure, also Thor, Captain America, Iron Man und so, die hatten schon alle ihre großen eigenen Auftritte. Und für Avengers 2, da wird ja jetzt auch schon so langsam wieder dahin geführt, da haben sie jetzt hat Marvel angekündigt, dass sie halt diese TV-Serie S.H.I.E.L.D. haben. Da könnte es sein, dass die dann quasi dass da Storylines sich überschneiden und dann in Avengers 2 eine Rolle spielen und dann soll es noch eine TV-Serie geben mit dem der Freundin von Captain America. Die hat halt damals zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, da war das irgendwie seine Geliebte und die soll jetzt quasi, die Schauspielerin und die Figur soll ihre eigene Serie bekommen und deren Geschichte soll in Serienform fortgesetzt werden. Also Marvel fängt jetzt halt so ein bisschen an, das ganze Marvel-Universum nicht nur auf Blockbuster zu begrenzen, sondern auch auf TV-Serien auszuweiten. Aber bisher war es eigentlich so, dass sie, ja, also wie du gesagt hattest, dass jeder seinen eigenen Blockbuster hatte und dann gab es halt The Avengers.
Ja.
Also vielleicht ist es ja dann doch ganz nachvollziehbar, dass DC das jetzt halt auch so ähnlich beginnt. Dann noch vielleicht ganz kurz zu Marvel, was da auf dem Panel stattfand. Also das habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen, sondern nur drüber gelesen. Und zwar wurde der Titel von Avengers 2 angekündigt. Und zwar soll das heißen The Avengers Age of Ultron. Und ja, also so viel kann ich gar nicht dazu sagen, weil ich halt auch nicht so der wahnsinnige Comic-Nerd bin. Es ist vielleicht ganz interessant, dass sie keine 2 im Titel haben, sondern sich quasi mit dem Titel direkt beschreiben, worum es geht, wer der Superschurke sein wird, könnte man vielleicht auch darauf schließen, dass sie dann einfach die ganzen folgenden Avengers-Filme gar nicht nummerieren, sondern einfach immer nur den Titel vom Bösewicht hinten dran hängen.
Dazu hatte ich irgendwie gehört von irgendeiner Seite, dass irgendwie das Verwirrung verursacht hat, weil damit praktisch angekündigt wurde, wer der Bösewicht ist in Avengers 2. Aber im Avengers-Universum ist es ja immer so, nach jedem Film gibt es dann nochmal, also nach den Credits dann nochmal so eine kleine Szene, wo vielleicht auch schon was angedeutet wird, was dann irgendwie passieren könnte demnächst in den nächsten Teilen oder insgesamt in der Gesamtgeschichte. Und das soll sich irgendwie da mit dem letzten widersprechen.
Stimmt, also am Ende von The Avengers, da wurde ja dieser Thanos, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der wurde angekündigt, das war halt dieser lilane Alien, der dann am Ende nach den Credits in die Kamera gegrinst hat und jetzt ist es halt Ultron, also vielleicht verbinden die sich oder so, auf jeden Fall ist das ein bisschen verwirrend, vielleicht streichen sie das und haben sich jetzt komplett umentschieden oder so, keine Ahnung. Ja, und dann Wurde auf dem Marvel-Panel noch etwas zu Guardians of the Galaxy gezeigt. Und da das Videomaterial ist, glaube ich, noch nicht im Internet gelandet, aber das, was die Redakteure schon sehen konnten, das soll wohl total bescheuert gewesen sein, aber im positiven Sinne. Also in Guardians of the Galaxy, da hast du halt, das ist so eine kleine Gruppe von Helden und einer von denen ist ein Waschbär, der heißt Rocket Raccoon. Und das ist halt ein Waschbär, der ziemlich witzig spricht und um sich ballert. Und da wird man, also das wird halt komplett computeranimiert sein. Und das Ganze wird von James Gunn, der führt die Regie. Der hat halt vorher so extrem absurde Filme gemacht wie Slither oder Super. Und ist auf jeden Fall ein ziemlich mutiger Schritt von Marvel, da so eine, ja, so einen komplett bescheuerten Blockbuster quasi da das Geld reinzustecken. Aber finde ich ziemlich interessant und ich hoffe, dass das gut wird. Da warte ich halt noch so auf das erste Footage. Erstes Footage gab es auf der Comic-Con dann auch zum World of Warcraft-Film. Da gingen die Dreharbeiten noch gar nicht so lange, aber es gab wohl schon eine Szene, die gezeigt wurde und in der Szene, da stürmt irgendwie ein Ork mit erhobenem Hammer auf einen Menschen zu und das Ganze in so einer riesigen Arena. Ja, also die, die das schon sehen konnten, die hatten dann so einen kleinen Eindruck, wie ungefähr der Stil sein könnte, aber auf die Geschichte vom World of Warcraft Film konnte das auch noch nicht so richtig schließen. Ich weiß nicht, ob ihr da mitbekommen hattet, Regisseur wurde schon vor einigen Monaten angekündigt, das ist Duncan Jones, der hat unter anderem, ja, also der hat halt Moon gemacht oder Source Code. Beides eigentlich zwei Science-Fiction-Filme, die ich ziemlich cool fand. Und
toll, ja.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und da vertraue ich einfach mal so, dass das dass der das nicht verhaut. So Videospielverfilmungen haben ja eher einen schlechten Ruf. Und wenn man dem Duncan Jones auf Twitter folgt, dann bekommt man auch mit, dass der ein ziemlicher Nerd ist. Also der zockt halt auch regelmäßig Videospiele, kommentiert die, kommentiert irgendwelche aktuellen Blockbuster und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in den richtigen Händen ist.
Das Ding ist halt, ich habe Source Code noch nicht gesehen, aber halt Moon hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber die WoW-Marke ist ja schon irgendwie ein bisschen was anderes und ist vor allem eben auch so eine riesengroße, krasse Marke im kompletten Spielegefüge. Also das kann ja niemand abstreiten, selbst wenn man jetzt vielleicht MMO oder auch WoW-Hasser ist, dann kann man trotzdem den Erfolg der Marke nicht irgendwo vergessen machen. Und man kann eben gerade mit sowas viel falsch machen, denke ich. Also auf der einen Seite wäre es vielleicht nicht so interessant, jetzt eine Geschichte von den vielen Geschichten aus WoW sich rauszupicken, weil die Fans des Spiels, die es gespielt haben, kennen die eh schon. Auf der anderen Seite wäre es eben vielleicht auch blöd, sich eine neue Geschichte in dem Universum auszudenken. Ich bin da auch immer sehr zwiegespalten. Ich hätte zum Beispiel bei Resident Evil hätte ich mir einen Film gewünscht, der vielleicht mehr in Richtung des ersten Spiels geht in der Verfilmung. Einfach weil ich auch denke, dass man mit so einem großen verlassenen Herrenhaus im Wald mit vielleicht nicht ganz so viel Action, aber eben mehr Spannung und mehr Leute sind auf sich allein gestellt. Das kann man auch filmisch, denke ich, gut umsetzen. Das hätte vielleicht sogar noch ein bisschen weniger gekostet als Massenkrieg mit Zombies im Hightech-Labor. Hatte ich gerade mehr gekostet gesagt? Ich meinte weniger. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich gesagt habe. Ob mehr oder weniger. Ich hätte es mir halt so gewünscht. Hitman war erstaunlich gut eigentlich als Videospielverfilmung, obwohl ich mir bei Hitman vielleicht auch gewünscht hätte, dass es sich eher an der Geschichte der Spiele orientiert. Ja, bei Max Payne wäre es vielleicht im Endeffekt ein bisschen besser gewesen, auch wenn man es vielleicht noch ein bisschen näher an die Geschichte rangebracht hätte und das Ganze nicht so abgespaced verpackt hätte. Also, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite sage ich mir bei Videospielverfilmungen, okay, jetzt einfach die Geschichte zu erzählen, die im Spiel vorkommt, könnte dann für Leute, die das Spiel 20 Mal durchgespielt haben, eben dann irgendwann mal langweilig sein. Auf der anderen Seite sage ich mir, neue Geschichten im gleichen Universum, wo dann praktisch die Filme eigentlich nur den Namen und vielleicht einen Charakter tragen, von dem Spiel sind irgendwie auch ein bisschen doof. Also das kommt echt drauf an, schon mal von vornherein, für was man sich da entscheidet, wie man das umsetzen will, welche Zeitspanne aus dem Spiel man wählt, was man da wählt, thematisch, ob das dann wirklich in Einklang mit dem ist, was im Spiel passiert. Deswegen ist WoW für mich auch nicht so wichtig. Einfach, weil ich es nie gespielt habe. Muss ich sagen. Für mich wird wichtiger zum Beispiel die Kanan Lynch-Verfilmung, weil da mochte ich den ersten Teil ja schon ziemlich und da fand ich an sich auch, also die Geschehnisse an sich aus der Story waren eigentlich auch ganz interessant. Und zwar auch ein klein wenig plump, aber da ging es auch wahrscheinlich ein bisschen mehr um die Charaktere. Ja, was kommt noch für Videospielverfilmungen? Assassin's Creed.
Genau, und da ist es halt auch so, dass Ubisoft sich also darauf bestanden hat, da ganz viel Einfluss zu haben, damit das dann auch so in den Kanon der Spiele passt.
Das finde ich zum Beispiel recht gut. Sowas mag ich. Also wenn wirklich dann das nicht einfach nur als Produktumsetzung so von was es schon mal gegeben hat und einfach irgendwie versuchen, einen Namen zu verkaufen, sondern sich wirklich Gedanken zu machen, wie man das dann auch sinnvoll reinbekommt ins gesamte Universum. Und ja, ich hoffe für alle WoW-Fans, dass der WoW-Fan-Film irgendwo die gute Mischung aus dem Spiel bekannt und vielleicht doch neu irgendwie bringt oder was weiß ich. Ich machen sie es ja auch so, dass sie irgendwie eine Vorgeschichte oder eine spätere Geschichte erzählen oder sonst was, einfach nur in dem Universum.
Ja, ich finde es ein bisschen komisch, beziehungsweise letztendlich finde ich es auch nachvollziehbar, aber dass sie das Ganze World of Warcraft nennen wollen, also der Film heißt halt World of Warcraft und bezieht sich dann demzufolge halt auch auf das MMO. Aber für mich wäre es irgendwie schlüssiger gewesen, wenn sie das ja einfach nur Warcraft genannt hätten oder eben gesagt hätten, dass sie sich auf die, beispielsweise auf die Geschichte von Warcraft 3 beziehen wollen. Weil das war ja dann doch eher so eine, ja, recht klassische Geschichte mit, zwar auch aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, aber auf jeden Fall von der Narration her mit relativ klassischem Anfang, Mitte und Ende. So dass sich da dann
oder,
halt auch so eine Dramatik
halt
aufgebaut
hat. WoW die Geschichte um diesen Lich King, der ja vorher auch nicht der Lich King
genau.
war, der war ja irgendwie ein ganz normaler Prinz oder sonst was und hat sich dann erst in dieses böse Vieh verwandelt irgendwann. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
Genau. Diese ganze Geschichte um diesen Arthas, die finde ich halt recht interessant, weil das so ein ganz gutes Drama in sich birgt. Und die Geschichte, die eigentlich jeder Spieler mit seinem World of Warcraft Charakter für sich erlebt hat, das ist eigentlich eher was ich eher unverfilmbar halte. Also, das ist ja jedes Mal unterschiedlich. Jeder Spieler erlebt World of Warcraft im Prinzip ja so ein bisschen anders, je nachdem, welche Gebiete er zuerst aufsucht, mit welchen Leuten er dann zusammenkommt und da dann willkürlich irgendeine Geschichte sich auszudenken innerhalb dieses Universums, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Wo man dann vielleicht auf bekannte Figuren nur halt so als Nebencharaktere trifft, so wie man das als Spieler machen würde.
Vielleicht ja. Hat schon tatsächlich irgendwie so einen gröberen Zusammenhang, irgendwas, was im Hintergrund auch in den Spielen passiert, wie das eben mit diesem Arthas oder so. Und dann da dann eben in diesem Geschehen eine Geschichte von irgendeinem, sag mal einfach mal einem fiktiven Charakter. Jetzt fange ich schon an, ey Tim, du hast mich angesteckt, du Mongo. Nehmen wir an, jetzt einfach die Hintergrundgeschichte und ein fiktiver Charakter im Spiel jetzt und das einfach verfilmen. Und dazu eine Story halt. Weißt du? Sowas könnte ich mir da halt vorstellen, weil eben jeder Spieler, der das spielt, seinen Charakter anders macht und dadurch das Spiel auch anders erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach irgendwie sich reindenken, okay, wir wollen jetzt halt hier diesen Dunkelelfen zu unserem Hauptcharakter machen und es spielt jetzt in der Zeitspanne im Spiel, das passiert im Hintergrund und das muss er erledigen und dann irgendwie sowas. Das wäre denkbar. Aber es kann auch was ganz anderes passieren. Wir sind uns auf jeden Fall alle einig, wir hätten lieber einen StarCraft-Film als einen Warcraft-Film gehabt. Am besten animiert, so wie halt die ganzen Cutscenes und Trailer und so. So in dem Stil hätte ich gerne einen StarCraft-Film.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch was tausende Fans regelmäßig fordern. Das wäre schon cool, das stimmt.
Aber das ist vielleicht sogar tatsächlich noch teurer, als wenn du das wirklich drehst mit echten Menschen.
Das kann gut sein, ja.
Weil irgendjemand muss die ganze Scheiße ja auch zeichnen und so. Also, und nicht nur zeichnen, sondern auch dann noch irgendwie aneinander hängen. Und, Alter, ich kenne mich nicht aus.
Scheiße. Ja, nee, ist ja okay. Also die Dinger, da sieht man halt auch, dass sie wahnsinnig aufwendig sind, diese Blizzard-Cutscenes, und deshalb sind die auch immer nur so kurz. Eine andere Spieleverfilmung, die auf der Comic-Con angekündigt wurde, ist die zu Dead Space. Also Electronic Arts hat da einen Filmverleih gefunden, der das Ganze machen möchte, und es gibt auch schon einen Drehbuchautoren, der heißt Justin Marks. Und der war für den Film verantwortlich, Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass Street Fighter-Filme so wahnsinnig gut sind.
Also ich hatte nur einen, den habe ich tatsächlich mal beim Torwandschießen gewonnen. Das war Street Fighter irgendwie das letzte Gefecht oder sonst was. Das war hier mit Mr. Bison und so. Also mit Bison und... da hat Jean-Claude Van Damme die Rolle von Colonel Guile gespielt. Chun-Li war natürlich auch am Start als Reporter. Also es war total, also es war echt, also ich habe es ewig nicht gesehen, ne? Also damals hat es natürlich wahnsinnig gefetzt, weil man war irgendwie Kind und kannte das Ganze so vom Zocken her und dann der Film dazu und die Fressen und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das war nicht so wirklich. Also ich glaube, das war auch tierisch trashig, aber ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr so wahnsinnig gut dran erinnern, was in dem Film so im Detail passiert. Weil ich den halt echt teilweise, was heißt teilweise, echt ewig nicht gesehen habe. War ja damals noch auf Videokassette, irgendwann in den 90ern.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, dieser The Legend of Chun-Li hat auf IMDb eine Wertung von 3,7 und auf Rotten Tomatoes 18%.
Und der andere?
Also es gibt einen von 94, der hat eine Wertung von 3,5 auf IMDb.
Der war richtig hart, Leute. Ey, der war FSK 16, ne? Ich hab den irgendwie mit 7 Jahren oder so beim Torwandschießen gewonnen. Und der Typ hat mir den Film gegeben. Und ich bin direkt nach Hause gerannt und hab mir das Ding angeguckt.
Also ich gebe ja eigentlich nicht viel auf so Massenwertungen, aber das sieht schon nicht so gut aus, was der Drehbuchautor jetzt für einen Dead Space-Film da so im Portfolio hat. Ehrlich gesagt kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass ein Dead Space-Film in irgendeiner Form gut sein könnte, weil in Dead Space war halt echt nicht das Herausstellungsmerkmal, dass es eine gute Geschichte hatte. Also an Dead Space 1, 2 und 3 war eigentlich so, dass düstere Sci-Fi-Szenario was Besonderes und diese ganzen Necromorph und abgesehen von Teil 3 hatte das auch echt gute Schockeffekte und ganz gute Ideen, was so das Monster-Design anging. Aber als Film kann ich mir das echt schlecht vorstellen, weil halt, also im Spiel war es zumindest so, dass die Story ziemlich stumpf war und die Dialoge, die hätte ich eigentlich am liebsten alle weggeklickt.
Es kann halt sein, dass das ein ähnlicher Verriss wird wie der Doom-Film.
Genau, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt sowas wie Doom wird, beziehungsweise Doom wird. Haha. Regisseur ist noch nicht bekannt. Es gab mal Gerüchte, dass John Carpenter da das übernehmen könnte. John Carpenter, der hat sich auch schon mehrfach dazu geäußert, dass er gerne einen Dead Space-Film machen würde. Und er ist halt auch ein echter Videospiel-Fan. Also, wenn man ihm so auf Twitter folgt, da schreibt er ab und zu was zu aktuellen Videospielen. Letztens hat er geschrieben, dass er The Last of Us ganz gut fand, nur stellenweise fand er es zu frustrierend. Auf jeden Fall weiß der Carpenter halt echt, was gerade so abgeht. Und der ist halt auch echt für so die besten Horrorfilme verantwortlich teilweise, die je gemacht wurden. Also ich weiß nicht, ob ihr This Thing gesehen habt. Also Das Ding aus einer anderen Welt oder so ist der deutsche Titel. Also auf jeden Fall sind da in seinem Portfolio echt gute Filme dabei. Aber ich weiß nicht, inwiefern er da so ein vermutlich schlechtes Drehbuch irgendwie noch anheben könnte.
Also ich habe von ihm auf jeden Fall irgend so einen Vampirfilm gesehen. Oder nee, Vampires Los Muertos habe ich gesehen von ihm. Und natürlich The Fog. Halloween natürlich.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Filme alle in irgendeiner Form wahnsinnig gut gemacht sind oder waren oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall fand ich die eigentlich schon atmosphärisch immer recht speziell. Und ich denke, man könnte einen schlechteren dafür haben.
Auf jeden Fall, ja. Ist eigentlich nur die Frage, ob ich ihm das jetzt wünschen würde, dass er so ein Projekt übernimmt. Aber ja gut, wenn er da wirklich mit Leidenschaft rangeht und dann einen richtig guten Horrorfilm draus machen will, dann ist es vielleicht auch egal, wie das Drehbuch so ist.
Ja. Kann er ja vielleicht auch, man weiß ja nicht, was er macht, ob er jetzt die Geschichte nimmt aus dem Film. Ich könnte mir auch da wieder vorstellen, ich habe Dead Space zwar jetzt noch nicht wirklich gespielt, nur mal den Anfang auf Konsole, ich habe es dann gelassen, weil die Steuerung aus der Hölle war.
Ist auf dem PC aber genauso, also die ist halt bewusst so gemacht, dass es sehr schwammig ist, damit du, also es ist halt so ein erzwungenes Unterlegenheitsgefühl.
Ja, mir hat es nicht gefallen, ich habe es dann ausgemacht.
Ja.
Aber du
ja.
kommst ja auch auf dieses Schiff. Irgendwie dieses, was ist das, ein Minenschiff oder sonst was, und das hat es irgendwie einen Notruf abgesendet oder sonst was. Das ist ja relativ menschenleer oder so, ne?
Ja.
Da ist ja schon Scheiße passiert auf dem Schiff, als du da ankommst. Und du entdeckst dann praktisch nur, was passiert ist. Aber da könnte man im Film ja praktisch auch einfach die Vorgeschichte dazu erzählen.
Ja.
Das hätte dann zwar vielleicht nichts mit diesem Hauptcharakter zu tun, Isaac heißt er, glaube ich, aber wäre ja vielleicht was machbar wäre. Also dort erst auf dem Schiff der ganz normale Alltag und dann eben irgendwie diese Aliens oder sonst was da dann passiert ist und wo dann alles einen Berg runter geht.
Ja, bis auf Dead Space 3 war eigentlich auch so das Besondere an Dead Space, dass man alleine unterwegs ist. Und für einen Film bietet sich das ja nicht unbedingt an, dass du halt nur eine Hauptfigur hast, die den ganzen Film über irgendwelche Monster besiegt. Also eine Vorgeschichte würde sich dann schon anbieten, dass da dann meinetwegen so ein ganzes Team auf der Raumstation ist und das dann ja, so nach und nach
wobei,
abgeschlachtet wird.
Hast du
wird.
Buried gesehen?
Na gut, ja, okay. Ja.
Also es gibt ja immer mal wieder solche innovativen Projekte, wo man teilweise wirklich da nur einen Darsteller hat. So, und dann vielleicht noch andere, die über Funk oder irgendwas mit dem dann kommunizieren. Aber das kommt halt vor. Und Buried war jetzt nicht unspannend. Also er war mies halt. Aber nicht mies in dem Sinne, dass er total schlecht war, sondern er war mies, weil einfach das, was da passiert, total mies ist.
Ja,
obwohl da
ja.
nicht mal so viel passiert, aber das ist halt, es ist eigentlich minimalistisch, es hat ja dann auch nicht so den wahnsinnig finanziellen Großaufwand, aber es ist trotzdem interessant und kann unterhalten und kann eine Wirkung erzeugen. Also selbst wenn da im Dead Space Film einer alleine unterwegs wäre und vielleicht gar nicht gegen 300 Monster kämpft, sondern vielleicht gegen nur 4. Und das dann eben so ein bisschen mit Jäger und Gejagter und das immer so ein bisschen im Zwischenspiel. Kann man alles machen? Was dabei rauskommt, werden wir ja sehen.
Ja. Ja, das ist eigentlich vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, dass man wirklich nur eine Person hat. Bei 127 Stunden oder 127 Hours von Danny Boyle, das ist ja dieser Film, wo dieser Bergsteiger 127 Stunden lang in dieser Spalte eingeklemmt ist und sich dann am Ende den Arm absägt, glaube ich, um da rauszukommen. Das hat ja auch wahnsinnig gut funktioniert, dass du halt den ganzen Film lang quasi nur eine Person hast. Ist eigentlich eher so ein Ding für, also nicht gerade für Blockbuster geeignet, aber ja gut, wenn man da den Mut hat, wirklich so einen Blockbuster nur mit einer Hauptperson zu füllen, das wäre natürlich schon interessant.
Oder wenn du mal an Moon denkst, hat er auch sehr wenig Darsteller eigentlich. Hat
ja,
trotzdem klasse funktioniert. Also
genau.
Es gibt es immer wieder und ich denke, es geht eher darum, wie man es dann macht, nicht ob man es macht. Also ich denke, man kann das auf jeden Fall machen, gerade auch in so einem Universum wie Dead Space, wo das ja im Spiel tatsächlich auch so ist, dass man da alleine im ruhigen All ist, bis dann eben irgendwelche Monster auftauchen. Ich denke, da könnte das auch funktionieren, wenn es natürlich jetzt irgendwie einfach nur versucht, so eine Art Splatter-Action-Ding zu werden, dann wird's scheitern.
Hattest du Dead Space schon so weit gespielt, dass du so einen Blick auf das Interface werfen konntest, das ja im Prinzip nicht vorhanden ist? Also du hast ja quasi die Lebensanzeige auf deinem Anzug hinten auf dem Rücken
ja.
und deine Munitionsanzeige wird dir per Hologramm direkt über der Waffe angezeigt. Für ein Spiel
ja.
ist es ja wahnsinnig cool, die Bildschirmanzeigen rauszuwerfen und trotzdem Informationen für den Spieler zu haben. Ich bin gespannt, ob sie das im Film dann auch so machen, dass einer einen Anzug hat, wo dann hinten drauf die Lebensanzeige ist. Und,
Na, meistens hast du bei echten Menschen ja keine Lebensanzeige.
ja, eben. Aber das wäre dann halt auch sowas, wo sie abwägen müssen, ob sie das für Fans drin lassen, dass dann halt dieser Anzug irgendwie den aktuellen Gemütszustand wiedergibt.
Na, du
Und
könntest hinten drauf sowas wie so im Krankenhaus, einfach wie hier vom Herz her, diese Herzkurve.
ja.
Sowas vielleicht in kleinen. Also sowas könnte ich mir höchstens noch vorstellen, aber hier nicht eine Lebensanzeige mit 5 Balken oder 100%. Das fände ich ein bisschen blödsinnig
Ja, das
an der
stimmt.
Stelle.
Ja, naja, ist auf jeden Fall auch ein relativ spannendes Projekt. Wobei ich jetzt meine Erwartungen an Videospielverfilmung nicht so hoch ansetze, aber dann ist es ja auch wahrscheinlicher, dass man irgendwann mal überrascht wird.
Welche fandest du denn gut?
Also so richtig gut fällt mir gerade keine ein, aber ziemlich okay fand ich eigentlich den Prince of Persia-Film. Der hatte zwar nicht wirklich was mit den Geschichten zu tun, die die Spiele erzählt haben. Der hat dann eher wirklich versucht, so seine eigene Geschichte zu erzählen. Aber ich fand, der hat dieses, ja, dieses Tausend und eine Nacht-Feeling der Spiele ganz gut eingefangen und diese arabische Welt.
Ja,
Und
den fand ich auf jeden Fall auch nicht schlecht.
die Hauptfigur war halt von Jake Gyllenhaal gespielt und der hat das eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Ja, der hatte halt so ein bisschen diese witzige Arroganz, die der Prinz in den Spielen auch hat.
Ja.
Und ja, dann hattest du halt so eine Action-Szene, wo er dann mal rumklettert und so, was so ein bisschen Verweis auf die Spiele war. Also das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Und ich fand jetzt, also Max Payne ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich fand den jetzt auch nicht so mega schlecht.
Ich auch
Also
nicht, also ich verstehe das auch nicht, wie Leute dann sagen, das ist der schlechteste Film, der jemals gemacht wurde und sonst was, dass das an so ein Hammerspiel wie Max Payne dann vielleicht nicht ganz ranreicht. Ja, okay, aber ich fand ihn auch nicht so dumm und der im Endeffekt treibt ja auch relativ ordentlich die Geschehnisse auf. So, er verpackt die halt anders, so das mit den Drogen, dass sie dann in irgendeiner Form denken, das sind dann irgendwelche Engel, die durch die Nacht fliegen und sonst was. Aber das ist ja irgendwo künstlerische Freiheit. Also ich fand ihn zwar nicht so super, aber ich fand ihn auch nicht so beschissen, wie einige das immer darstellen.
ja, auf jeden Fall. Habt ihr diesen Super Mario-Film gesehen?
Nee. Ich hätte noch Resident Evil gesehen, die ersten drei, glaube ich.
Ach so, ja gut.
Aber
Also die Resident Evil-Filme, also wenn man sich darauf einlässt, dass die im Prinzip nichts mit dem Spiel zu tun haben, beziehungsweise relativ wenig, und das ist halt, dass man das wirklich nur als Popcorn-Kino sieht mit guter Action, dann finde ich die eigentlich ganz okay. Also ich habe auch den, ja, ich habe alle von denen gesehen. Ich habe auch den letzten Teil dann, also den neuesten Teil im Kino gesehen. Und da waren schon einige echt coole Action-Szenen dabei. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die handwerklich mega mies gemacht sind. Die hatten schon einige Schauwerte geboten. Aber ja, gut, inhaltlich kann man sich jetzt drüber aufregen. Aber ist jetzt auch, für mich ist es auch kein Durchfall. So.
nee, das auch nicht für mich, aber das Ding ist halt, die Leute regen sich bei Resident Evil, also die Resident Evil Fans regen sich bei den Spielen schon auf, dass die immer actionlastiger werden. Und dann sind die Filme halt von vornherein so direkt auf die Fresse und eigentlich nicht gruselig oder sonst was. Und
Das stimmt,
Resident
ja.
Evil ist für mich halt irgendwo doch, na, ich assoziiere das irgendwo mit Atmosphäre, mit Gruselfaktor, mit beklemmenden Faktor, weil man vielleicht auf sich allein gestellt ist und so weiter. Aber die Filme waren eben doch immer relativ bevölkert. Man hat dem angemerkt, es wird da eher die Zielgruppe angesprochen, die jetzt so auf dieses Action-Splatterige steht und schon so auch in gewissem Maße auf eine gewisse Gewaltdarstellung und sonst was. Also eben wirklich nicht der Gruselfilm eigentlich, sondern eher schon so dieses aufs Maul Action Splatter Horror so. Und das ist halt allgemein ein Genre, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Und ich finde, das ist Resident Evil eigentlich auch nicht. Also das ist nicht das, was es ursprünglich mal war oder sein sollte. Und das hat mir eben wehgetan. Weil ich finde, aus diesen ganzen Geschichten aus dem Resident Evil-Universum hätte man so viel machen können, auch filmisch. Das hat mich ein wenig enttäuscht.
Habt ihr die Tomb Raider-Filme gesehen mit Angelina Jolie?
Nur den ersten und die fand ich irgendwie, also den fand ich irgendwie auch so angepasst einfach nur. Also so Wobei, was heißt angepasst? Das war ja noch nie so irgendwie das anspruchsvollste Ding Tomb Raider. Also so jetzt vom geistigen Anspruch her.
Ja,
War ja
es ist.
schon immer so Adventure-Dinge und dafür ist es eigentlich schon einigermaßen okay, aber es war mir irgendwie zu seicht insgesamt.
Ja, es ist eigentlich generell recht schwierig, glaube ich, irgendwie einen Film zu einem Videospiel zu machen, weil die meisten Spiele sind halt echt nicht so von den Geschichten her. Also die Geschichten sind halt meistens so auf 8 Stunden gestreckt. Die Geschichte an sich ist eigentlich gar nicht so tiefgründig und worauf es ankommt, ist dann eigentlich eher so das Gameplay. Das hat sich dann so in den letzten Jahren schon stark gewandelt, aber ja, so die Spiele aus den 90ern und von Anfang 2000, so gerade im Actionbereich, ja, sowas wie Mortal Kombat, wie willst du das verfilmen?
Wurde ja verfilmt.
Ja, genau.
Battleship, glaube ich noch.
Ja, Battleship ist im Prinzip auch eine Spieleverfilmung. Das basiert ja auf diesem Schiffe versenken. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie man das gut machen könnte.
Ja, ich bin wie gesagt auf Ken und Lynch gespannt
Ja.
und auf Assassin's Creed.
Naja, was hältst du davon, dass ein Sequel zu Fight Club angekündigt wurde? Also jetzt nicht in Filmform, sondern quasi das Buch soll als Comic fortgesetzt werden und der Originalautor, also Chuck Palahniuk, kümmert sich darum.
Ist es nicht
Wurde.
so, dass es in dem Buch, ich habe das Buch selbst nicht gelesen, aber ich habe mir sagen lassen, dass es in dem Buch irgendwie so ist, dass der Hauptdarsteller aus Fight Club praktisch dann am Ende in der Anstalt ist. Und
Ich habe das Buch gelesen, aber ich kann mich gar nicht mehr so genau ans Ende erinnern. Aber ich glaube, im Buch war es eigentlich so ähnlich wie im Film, nur dass halt im Buch auch das Gebäude gesprengt wurde, wo die dann sich befunden haben und irgendwie haben sie das dann noch überlebt. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein bisschen anders als im Film, also da hast du schon recht, aber ich glaube, mit der Anstalt, das muss irgendwo anders gewesen sein. Also jedenfalls
Okay.
kann ich mich an die Anstalt gar nicht mehr erinnern. Die Gedanken, die es jetzt zu diesem Comic-Sequel gibt von Fight Club, sind ungefähr so, dass es, also es wird eine ganze Serie von Büchern sein, von Comic-Büchern sein, die das weiterführen. Und dann soll es so sein, dass Tyler Durden die Geschichte erzählt innerhalb und sich immer noch in Jack befindet und quasi sein Comeback plant. Und ja, Jack ist halt so. Oh Gott, was heißt Oblivious auf Deutsch? Er ist halt irgendwie so total benebelt, irgendwie.
Aber findest du es da nicht auch Blödsinn, dass dann jemand hinkommen muss und sagen muss, okay, ich schreibe das jetzt mal weiter, bevor jemand vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, ich drehe da jetzt einen zweiten Film dazu und mache mir selber Gedanken, wie es weitergehen könnte?
Finde es insofern in Ordnung, dass es halt der Autor des Buchs einfach fortsetzt. Also
Ist schon klar,
da.
ich finde das jetzt auch überhaupt nicht verwerflich, aber Fight Club ist ja jetzt auch noch schon ein Stück her. Und der Film hat ja einen Kultstatus erreicht und hat ja auch eine wahnsinnige Fanbase und so weiter. Und
Also,
ich denke, es wird am Ende so laufen, dass der das jetzt schreibt
und dann wird es
und
irgendwann wieder
das
verfilmt.
wird das irgendwann wieder verfilmt. So. Und das war halt so einfach nur meine Frage. Die war nicht mal kritisch zu nehmen oder sonst
Ja.
was. Also nicht so, dass man das jetzt machen muss und ich bin jetzt so dafür. Ich meine nur, findest du das nicht komisch, dass da, weißt du, wie wir gerade schon gemerkt haben oder besprochen haben, andere Filme werden so ausgeschlachtet und dann gibt es einen Film, der war wahnsinnig gut und oder hat eine wahnsinnig große Fanbase, weil ihn viele wahnsinnig gut fanden und dann wird so gewartet und gewartet und gewartet und niemand hat irgendwie die Idee, dann nochmal was draus zu machen und vielleicht einen Nachfolger zu machen. Den muss man ja auch nicht Fight Club 2 nennen. Den kann man ja irgendwie das Leben des Jack nennen und das einfach als inoffiziellen oder von mir aus auch als offiziellen Nachfolger von Fight Club sehen oder sonst was und sich einfach Gedanken dazu machen. Meinst du, das ist notwendig, dass man da erst wartet, bis sich der Autor von Fight Club dann hinsetzt und sagt, okay, ich habe jetzt mal wieder Bock, was zu schreiben und das wird dann verfilmt? Oder meinst du, es in dem Fall wäre es nicht irgendwie auch interessant gewesen, hätte sich jetzt mal einfach ein Drehbuchautor und ein Regisseur zusammengesetzt und da einfach was versucht, so, wo der Autor vom ersten Buch da vielleicht einfach gesagt hätte, okay, das mochte ich jetzt, so hätte ich es vielleicht auch weitergemacht oder das mochte ich nicht oder so. Wäre das nicht eigentlich die interessantere Variante gewesen, wenn der den zweiten Teil nicht der tatsächliche Autor gemacht hätte?
Kommt dann halt ganz stark drauf an, wer dann den zweiten Teil macht. Aber also ganz ehrlich bin ich eigentlich echt froh, dass das der Originalautor macht. Also ich bin halt auch Fan von Chuck Palahniuk und der hat so eine extrem abartige Weltsicht, die immer sehr faszinierend zu lesen ist. Und Fight Club war ja auch so ein bisschen so ein Kommentar auf die Generation, die halt zu dem Zeitpunkt aktuell war, diese Männergeneration, die im Prinzip nicht wirklich was zu verlieren hat. Allen geht's einigermaßen gut, aber sie fühlen sich leer. Und Fight Club ist jetzt 15 Jahre her, glaube ich. Und da hat sich ja schon einiges gewandelt. Und jetzt einfach, also wenn es jetzt halt in der heutigen Zeit spielt, dann und dann auch wieder irgendeinen sozialen Kommentar hat, dann fände ich das schon wahnsinnig interessant, auch wenn es vom selben Autor kommt, weil er dann einige Gedanken aus dem ersten Teil sicherlich noch ganz anders weiterführen kann.
Ja.
Also ich finde es spannend. Ich würde jetzt auch nicht sagen irgendwie, dass es ein schlechteres Licht auf das Original Fight Club wirft. Also
ja, absolut, das wollte ich damit auch nicht ausdrücken. Ich wollte das nur mal zur Diskussion stellen, ob es in dem Fall nicht vielleicht auch interessant gewesen wäre, hätte sich jetzt Fincher zusammengesetzt mit was weiß ich, was es so an guten Drehbuchautoren da draußen gibt und einfach mal irgendwie drüber gequatscht, wie könnte man die ganze Geschichte denn mal weiterführen. Und das vielleicht unabhängig von dem Autor vom ersten Teil so.
Okay, also dieses Szenario hätte ich eigentlich auch ziemlich cool gefunden. Einfach, wenn es Fincher gewesen wäre und der Drehbuchautor vom Film. Das war ja, ich glaube, irgendwas mit Uhl hatte der am Namen, keine Ahnung. Der hat ja das Drehbuch vom Film auch angepasst im Vergleich zum Buch. Hätte ich genauso interessant gefunden, aber macht jetzt für mich nicht unbedingt einen Unterschied, ob es jetzt der Buchautor ist oder der Filmautor ist, die es jetzt fortsetzen. Ich bin einfach dran interessiert, was sie zu sagen haben. Jo. Ansonsten das Ganze mit der Comic-Con können wir, denke ich, mal abschließen. Ich habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig gut drüber informiert, nur so die wichtigsten Sachen mitgenommen. Und ansonsten ist in der letzten Woche videospieltechnisch eigentlich gar nicht so krasses abgegangen. Es gab halt dann noch das Ende vom Steam-Sale. Also ich habe halt noch ein paar Sachen mitgenommen. Ich glaube, Tim hat nochmal zugeschlagen.
Jo.
Da können wir dann nochmal drüber reden bei Zuletzt gespielt. Auf jeden Fall hat dann Steam bzw. Valve dann noch haufenweise neue Sammelkarten hinzugefügt im Laufe des Summer Sales. Und der Summer Sale ist ja seit dem 22. vorbei. Und am Ende des Sales, da gab es dann auch nochmal einen massiven Schub an neuen Spielen, die Sammelkarten unterstützen. Also in Deutschland sind es jetzt 149 Spiele, bei denen man Karten sammeln kann. Und ich habe zum Glück einen Großteil davon, also da freut mich das, dass sie das so ausbauen. Und also mittlerweile finde ich das, also ich fand es ja eigentlich von Anfang an schon recht interessant, aber mittlerweile denke ich, dass es wahnsinnig clever ist, diese ganze Aktion, weil es ist im Prinzip eine Win-Win-Win-Situation. Also Spieler, die einfach bloß Spiele zocken, die sie bereits haben, kriegen dann auf einmal diese Möglichkeit, diese Karten zu sammeln und zu verkaufen. Ja, also du verkaufst dann meinetwegen 3 Karten für 20 Cent und machst das dann mit 5 anderen Spielen, die du auch noch halt auf deinem Steam-Account hast und dann hast du halt so ein paar Euro zusammen. Und mit dem Geld, wenn du jetzt wirklich nicht an den Karten interessiert bist, dann hast du halt echt die Möglichkeit, von dem Geld dann auch ein neues Spiel zu kaufen. Und ja, das führt ja dann wieder dazu, dass Spieleverkäufe steigen. Und ich habe mich letztens halt gefragt, wo kommt eigentlich dieses Geld her? Also wenn jetzt jemand wirklich kein Geld in Karten investiert, sondern einfach nur verkauft, wo kommt dann das Geld her, wenn sich diese Person ein Spiel auf Steam kauft? Es kann ja nicht sein, dass dann halt einfach ein Spiel verschenkt wird und der Entwickler des Spiels bekommt gar nichts. Und da ist es dann wahrscheinlich echt so, dass halt erstmal Valve einen Vorschuss gibt und das dann quasi dem Spieler auslegt und dann halt mit der Zeit das Geld wieder dadurch reinkommt, dass es irgendwelche Spieler gibt, die für Karten Geld ausgeben. Und dadurch entsteht irgendwie so ein total interessanter Kreis, der halt dazu führt, dass immer mehr Spiele gekauft werden, immer mehr Karten verkauft werden und ja, am Ende ist jeder reich. Also der Spieler ist reich an Spielen. Entwickler, die ihr Spiel normalerweise nie loswerden würden, verkaufen auf einmal ihre Spiele. Und Valve ist reich, weil haufenweise Leute Geld für Karten ausgeben. Also das ist irgendwie...
Ist das nicht auch so ein bisschen dieses Free-to-Play-Prinzip? Also Free-to-Play ist ja auch nur ein Geschäftsmodell und das ist ja auch immer ein Risikogeschäft, aber man geht ja im Endeffekt davon aus, dass Leute sich dann gewisse Inhalte einfach kaufen. Und das machen die ja auch.
Stimmt.
Also ist ja mit den Trading Cards dann genauso. Also du kannst die zwar kostenlos kriegen, indem die droppen aus den Spielen, die du hast, und du kannst die auch kostenlos tauschen und alles drum und dran. Aber du kannst schlussendlich prinzipiell davon ausgehen, dass trotzdem Leute Geld dafür investieren.
Ja, also wenn man von, ja, also es ist im Prinzip genauso ein Risikogeschäft, wo man einfach darauf hofft, dass dann tatsächlich Leute dafür Geld ausgeben. Genau, könnte man so sehen. Und ich glaube, bisher läuft das Ganze halt auch echt gut. Ansonsten hätte man vielleicht, also man sieht ja, dass Valve das immer weiter ausbaut und ich denke mal, das ist auch ein Indiz dafür, dass die mit dem ganzen System recht zufrieden sind. Also, dass das jetzt nicht so ist, dass sie da wahnsinnig viel Geld verlieren, sondern tatsächlich auch ordentlich Umsatz machen. Ja, wenn man mal so überlegt, virtuelle Sammelkarten sind eigentlich das Bescheuertste auf der Welt, weil die man ja dann nicht wirklich sammelt. Dann ist es auch noch so, dass dir im Prinzip die Karten regelmäßig weggenommen werden, wenn du dann halt die zu so einem Abzeichen kombinierst. Und das ganze System ist aber so cool gemacht, dass du halt trotzdem davon fasziniert wirst und haufenweise Vorteile bekommst. Also, ja, ich find's einfach bloß cool. Und ihr beiden habt euch ja jetzt noch nicht so krass mit den Karten beschäftigt, aber ich denk mal, ihr nehmt das Steam jetzt nicht übel, dass ihr Karten bekommt, wenn ihr einfach eure Standardspiele spielt, oder?
Nee.
Nein.
Also es ist ja jetzt nicht wahnsinnig nervig. Und ja, selbst Leute, die halt einfach bloß so Karten nebenbei bekommen, die können ja dann irgendwann mal einen Blick in ihr Inventar werfen und das dann verkaufen und dann haben sie halt plötzlich 3 Euro mehr und können halt die 3 Euro mehr als Rabatt von irgendeinem Spiel nehmen.
Also ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es sind so viele Karten mittlerweile im Umlauf eben auch durch den Sale, dass die eigentlich an sich nicht viel wert sind. Also ich glaube, ich würde aus meinen Karten, die ich habe, wenn ich die verkaufe, irgendwie 30 Cent rauskriegen oder so. Und ich weiß nicht, ob mir das der Aufwand wert ist, jetzt mich umzugucken, wann kann ich die verkaufen, wann ist der gute Zeitpunkt und so weiter, weil die 30 Cent, also kaufe jetzt auch nicht andauernd Spiele über Steam und weiß nicht. So eine Karte, die mir droppt, die ich habe, die erscheint mir persönlich für mich jetzt nicht irgendwie als was von Wert. Ich müsste Zeit dafür investieren, ich müsste tauschen, Decks machen und so weiter. Und bis dahin ist es halt nichts wirklich. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist es cool auf jeden Fall.
Also es ist halt momentan so, dass es eher die Masse macht. So, also wenn eine Karte 20 Cent wert ist, dann ist das schon gut. Dann gibt's auch, also es kommt halt auch immer darauf an, wie viele Karten ein Spiel jetzt hat. Also wenn du Psychonauts, da gibt's glaube ich 15 Karten und du kannst, wenn du die alle droppen lässt, 8 Karten bekommen. Und da sind die Karten dann automatisch weniger wert als jetzt beispielsweise bei Super Meat Boy, wo es insgesamt nur 5 Karten davon gibt und du kannst 3 droppen. Und da kostet halt eine Karte nur, da ist eine Karte dann sogar 20 Cent wert. Also es im Prinzip funktioniert so, dass jeder versucht, Steam-Level zu bekommen. Und diese Steam-Level bekommst du halt, wenn du so ein ganzes Kartenset voll hast, die zusammen kombinierst. Und dieses Steam-Level, das ist halt so ein soziales Prestige-Ding. Also, dass du halt innerhalb von deinen Freunden vielleicht so ein bisschen prahlen kannst, dass du halt jetzt schon Level 20 oder 30 bist. Und dann ist es halt auch so, dass du alle 10 Level eine höhere Chance bekommst, Karten einfach so geschenkt zu bekommen, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Und ja, das ist ja dann im Prinzip so, als ob dir regelmäßig Steam Geld schenkt. Also dieses ganze, also im Prinzip führt es dazu, dass die Karten mehr wert sind als das, was du da draus machen kannst. Also wenn du jetzt 5 Super Meat Boy Karten kombinierst, dann bekommst du halt einen Steam Hintergrundbild und so ein Steam Chat Icon. Und diese, das, was man dann als Ergebnis bekommt, diese Icons und Hintergrundbilder, die sind meistens nur so 2 Cent wert, weil sich eigentlich kaum einer dafür interessiert. Die meisten Leute sind einfach nur an dem Steam-Level interessiert. Und dadurch ist es eigentlich tatsächlich so, dass die Karten am meisten wert sind. Also wenn du wirklich nicht an diesem System interessiert bist, dann ist es vollkommen okay, wenn du dich nicht damit beschäftigst, sondern einfach nur die Karten zu irgendeinem Preis raushaust. Und mittlerweile haben sie es auch ganz einfach gemacht, dass du sofort siehst, wie viel ist eine Karte wert. Also wenn du in deinem Inventar auf eine Karte klickst und dann auf Verkaufen, dann hast du so ein Diagramm und der Graph zeigt dir halt an, für wie viel Geld die Karten innerhalb der letzten Stunden verkauft wurden und du gibst dann einfach denselben Preis an, wie es zuletzt verkauft wurde und dann wirst du das Ding schon los. Ja, und
Boah, ey, jetzt gehe ich gucken, wie viel meine tollen CSGO-Karten wert sind.
also ich könnte mir vorstellen, CSGO 10 Cent pro Karte. Dann hast du Company of Heroes. Ich denke mal, die sind relativ viel wert, weil Company of Heroes haben noch nicht so viele Spiele. Company of Heroes ist teuer und haben noch nicht so viele Spieler. Company of Heroes ist teuer und es gibt auch nicht so viele Karten davon, glaube ich. Also ich glaube, Company of Heroes wirst du gut los.
Oh, ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar. Counter-Strike Global Offensive Booster Pack. Was zur Hölle ist das?
Oh, na, das ist genau, das ist das, was ich meinte. Ab und zu bekommst du einfach Karten geschenkt, ohne irgendwas dafür zu tun. Und wenn du dieses Booster Pack öffnest, dann bekommst du halt drei Karten auf einmal. Und mit etwas Glück bekommst du eine Glitzerkarte. Und die Glitzerkarten, die kannst du teilweise sogar für 1 € oder für 2 € loswerden. Also es klingt
Ich pack
jetzt.
sie jetzt aus.
Jetzt müssen
Keine
wir so ein.
Glitzerkarte dabei.
Shit.
Und mir fehlt immer noch eine.
Eine fehlt ja bloß noch.
Mir fehlt eine und jetzt habe ich zwei doppelt.
Und diese doppelten kannst du doch verkaufen. Wie viel sind die denn wert?
Aufgehen und dann verkaufen oder was?
Genau,
Nee. Wenn ich
genau.
draufgehe, wird die nur größer.
Also in deinem Inventar auf die Karte klicken und dann auf Sell oder Verkaufen müsste da stehen. So ein grüner Button ist das.
Ja, ich werde das gleich noch finden. Da, kaufen.
Wie die.
21 Cent.
Naja, und dann verkaufst du halt, wenn du nicht dran interessiert bist, dann verkaufst du halt 7 Karten für 21 Cent und dann ist das auch cool.
Aber ich will ja das Deck vielleicht haben.
Ja, okay. Ja, das ist dann halt wieder das Ding. Also es ist halt irgendwie schon so ein bisschen motivierend, dass man von seinen Lieblingsspielen dann doch mal ein Deck fertig kriegt.
Okay, die Karte von Company of Heroes 2, die ich habe bis jetzt, ich habe bis jetzt nur eine leider, bringt 33 Cent.
Ah, das ist doch schon optimal.
Die war schon mal auf 86, Dude.
Ja, okay. Also es ist tatsächlich auch so gewesen, dass während des Steam Sales sind da natürlich total viele Spieler darauf aufmerksam geworden und dadurch sind die Karten extrem im Preis gefallen. Aber ich glaube, wenn du jetzt so eine Woche wartest, dann ist Company of Heroes bestimmt vielleicht sogar 40 Cent wert oder 50.
Und diese Doppelpunkt Trading Card kann man für 2 Cent verkaufen.
Ja, das ist die Belohnung, die du als Beta-Tester bekommen hast.
Ja, die ist der absolute Wahnsinn.
Ja, also das ist halt auch so ein Chat-Icon. Das ist keine direkte Karte, sondern so ein Icon. Und diese Icons sind halt echt nichts wert, weil die sehen stellenweise im Chat auch ziemlich blöd aus, weil die viel zu klein sind.
Okay. So, Party People, wer tauscht mir jetzt hier meine fehlende CSGO-Karte?
Genau, da kannst du unter Abzeichen gucken, wer die hat, die du brauchst.
Echt? Wo?
Ja, also wenn du bei deinem Profil auf Abzeichen gehst und dann auf Counter-Strike Go, dann musst du runterscrollen und dann siehst du, wer die verbleibende Karte hat von deinen Freunden.
Oh, Mase, die Sau. Na toll. Da gibt's sie mir bestimmt nicht.
Ja, also Erik ist jetzt angefixt. Es hat auch schon mal funktioniert, ist doch super. Ja, also ich finde das System auf jeden Fall extrem spannend und ja, also ich bin echt gespannt, wo das noch hinführt. Das ist auf jeden Fall schon mal für mich mehr wert als so ein Achievement. Mit dem kann man ja nicht so wirklich was anfangen. Wobei ich glaube, Microsoft hat jetzt auch so langsam angefangen, dass Gamerscore gegen irgendwas eingetauscht werden kann oder so. Aber weiß ich gerade nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall habe ich mit Steam-Karten schon mehr Geld verdient als mit Items in Diablo 3.
Cool.
Aber du kannst dir das Geld halt nicht auszahlen lassen. Also, was du auf Steam verdienst, bleibt auf Steam. Aber als Spieler ist es ja eigentlich nicht unbedingt negativ. Das wäre eigentlich alles so an aktuellen Themen. Zuletzt gespielt. Wer möchte anfangen?
League of
Letztes Gespiel.
Legends und The
Okay.
Last of Us natürlich auch so ein bisschen.
Aber noch nicht durch, oder?
Nein, ich bin,
Oh,
glaube
Gott
ich,
sei
immer
Dank.
noch im Scheiß-Sommer.
Ja, gut.
Es zieht sich ja auch und dann ist es das frustrierendste Spiel, was es jemals gegeben hat.
Ist nicht der Einzige, der das sagt.
Ja, ich sag das auch stellenweise.
Ich auch. Also ich habe vor allen Dingen dann später geflucht, extrem.
So. Aber weil es halt auch so total random ist.
Oh. Stimmt. Manchmal.
Also wenn halt ein Spiel irgendwie, ich will jetzt nicht zu viel vor irgendeinem Last of Us Cast vorwegnehmen, nur mal die eine Aussage. Wenn sich der Stealth-Part in einem Spiel, was eigentlich gameplay-technisch fast ausschließlich auf Stealth setzt, so random anfühlt, dann ist irgendwie das einfach nur scheiße, frustrierend.
Was meinst du mit random?
Ja, ich schleiche mich teilweise von hinten an den Runner ran, also wirklich von hinten und geschlichen, und er guckt mich nicht mal an, aber er entdeckt mich und dreht sich rum und greift mich an. So. Und ob das passiert oder nicht, ist total random. Also ich weiß nie, habe ich jetzt damit Erfolg, was ich mache, oder habe ich damit jetzt keinen Erfolg? Weil selbst wenn ich sehr gewissenhaft und ruhig und ja vorsichtig an die Sache herangehe, kann es trotzdem sein, dass mich ein Gegner einfach mal erkennt und entdeckt, obwohl er mich gerade eigentlich nicht entdecken dürfte. Und das halte ich für ziemlich random.
Okay. Ja, also bei den Zombies habe ich auch manchmal so meine Probleme. Aber es gibt dieses Geräusch, wenn du entdeckt wirst. Also das ist dieser Ton, der dann so immer lauter wird, je mehr du im Sichtbereich bist. Vielleicht kannst du ja mal darauf achten. Also das hat mir zumindest mal geholfen. Also wenn du halt irgendwo stehst, wo dich ein Gegner sehen kann, dann kommt so ein Geräusch, das immer lauter wird. Und wenn es am lautesten ist, dann wirst du halt entdeckt.
Und was ich auch noch sagen will, ich habe es schon auf Twitter gesagt, aber mal ganz ehrlich, die Ellie kann nicht schwimmen, aber die kann Auto fahren. Das fand ich ja auch wieder so wahnsinnig zweifelhaft als Designentscheidung. Das kommt mir dann teilweise so künstlich gestreckt vor. Ich muss jetzt ein scheiß Palettenbrett besorgen für Ellie, damit die da über dieses Wasser drüber kann. Aber in der nächsten Situation setzt sie sich in ein scheiß Auto und fährt Auto.
Die Szene war eh sehr heikel, auch im Sinne von, die schwartet tierisch los, ballert fast in einen umfliegenden so einen umgeflogenen Baum noch rein und so, ja, war so irgendwie Hauptsache theatralischer Effekt für die Flucht, das fand ich halt Opel sehr erzwungen.
Diese Überlegung, weißt du, wie weit die gegangen sind, um ein fahrendes Auto zu finden, wie zur Hölle soll die denn Autofahren gelernt haben, wenn es keine Autos gibt, die fahren? Das ja. Weiß ich nicht. Das wollte ich jetzt nur mal so einwerfen. Das waren so die letzten Stunden, die ich damit verbracht habe. Und das Spiel ist eigentlich momentan auf einem ziemlich guten Ankotz-Level für mich so. Aber ich bleib dran und habe viel Hoffnung da rein, was du auch gesagt hast, Tim, dass es dann zum Spätsommer, Herbst, Winter dann anzieht, was Story und Charaktere betrifft. Im Moment ist es halt noch nicht mal so, dass die Story in irgendeiner Form gut ist, so dass die motiviert, dass man da dranbleiben will, sondern es ist eigentlich momentan, gehen die irgendwo hin.
Ja gut, klar, Anfang Sommer war vieles noch offen. Felix, wo bist du mittlerweile?
Ich habe auch noch nicht weitergespielt, aber ich kann schon sehen, wo die Kritik herkommt. Ich habe ja, ich glaube, vorletzte Woche oder so habe ich auch gesagt, dass ich es ein bisschen albern finde, dass mit dem Schwimmen und dass das Spiel über so einen langen Zeitraum spielt und innerhalb dieses Zeitraums lernt sie halt nicht einfach mal schwimmen. Also ich war dann halt schon im Herbst und im Sommer konnte sie schon nicht schwimmen und eigentlich haben die Charaktere festgestellt, dass das ein Problem ist und im Herbst kann sie dann immer noch nicht schwimmen. Ja gut, vielleicht hatten sie keine Zeit auf der Reise, keine Ahnung, aber...
Geil ist ja, dass sie sich auch zunehmend immer mehr drüber aufregt, dass sie jedes Mal dieses Brett braucht. Ja. Also immer wenn sie, drauf springt, kommen dann so Kommentare, so ja, jetzt geht das wieder los und mach vorsichtig und so. Das fand ich dann halt...
Also, ja, das ist halt echt ein schwieriges Spiel, auch so, wie man es bewerten soll, weil... Also entweder man schafft es wirklich einfach nur, sich aufs große Ganze zu konzentrieren und jetzt so Kleinigkeiten zu ignorieren. Ja, oder man schafft es halt eben nicht. Also wenn einem diese, wie heißt es, Konsistenz, Consistency auf Deutsch, Keine Ahnung. Ja, also wenn das Gesamtbild halt durch so eine Sachen immer wieder zerbrochen wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einem schwerfällt, sich dann eben auch so auf die Dramatik einzulassen, weil es halt einen immer wieder so ein bisschen rauszieht mit seiner Videospielhaftigkeit.
Ja.
Also ich kann mir halt echt vorstellen, in einem Film wäre das nie ein Problem gewesen. Da hättest du halt eine Szene gehabt, dass sie nicht schwimmen kann und Hilfe braucht. Und danach wäre es kein Ding mehr gewesen. Aber hier ist es halt echt so, das gehört halt zum Rätseldesign. Damit das Spiel nicht nur aus Kämpfen besteht.
Aber
ist ja auch das, was du mit den Leitern gesagt hast. Das ist irgendwie, dass man tausendmal eine Leiter suchen muss.
Es gibt eh so einige Knackpunkte, weswegen ich dem Spiel wahrscheinlich trotzdem keine 90% gegeben habe, wie fast alle Medien und so. Also, wenn ich mich alleine schon zurückerinnere, dieses ganze, du selbst schleichst und dein NPC neben dir.
Oh ja, wir müssen leise sein.
Sprintet von Cover. Also mit Bill war es ja am schlimmsten auf diesem Friedhof, wo diese 1000 Klicker waren. Mir steht der Schweiß auf der Stirn. Ich schleich und versuche so meine ganzen niedrigen Fähigkeiten in Stealth zusammenzunehmen, weil ich echt nicht gut bin. Und plötzlich hinter mir so duf, 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 kommt der Typ angesprillt. Ich drehe mich panisch um, baller irgendwo um die Ecke, werde natürlich entdeckt und zerfleischt. Aber wo ich dann mir auch so an den Kopf fasse und sage, was soll denn diese Scheiße? Und das ist mit allen NPCs so, die dir später noch im Spiel begegnen. Die haben alle dieselbe Scheiß Angewohnheit, dass die von Deckung zu Deckung sprinten, anstatt zu schleichen. Ellie ist die Einzige, die sich ab und zu mal darauf hinablässt, zu schleichen. Und ich weiß nicht, warum die Designentscheidung getroffen haben, dass die NPCs nicht entdeckt werden und dass die nicht verletzt werden können. Von mir aus gerne, ist mir nur recht, wenn ich nicht ständig entdeckt werde, weil irgendeine KI sich beschissen bewegt. Aber warum die nicht einfach schleichen lassen?
Ich bin also aber teilweise durch die entdeckt.
Nee, das kann nicht sein. Also vielleicht werden die, ja, vielleicht stehst du dann doch irgendwie im Sichtwinkel. Ich glaube, das haben sie ausgeschaltet. Dass du, also wenn jetzt Ellie direkt in einen Klicker reinläuft, wirst du nicht entdeckt. Es sei denn, du stehst irgendwie auch im Sichtfeld.
Nö, aber bei Banditen ist mir das aufgefallen, dass ich da teilweise entdeckt werde durch meine Begleiter. Und da fand ich es auch so sinnlos, dass dann die Banditen nicht auf die Ellie losrennen, sondern auf mich. Also die entdecken die eigentlich und rennen dann aber auf mich los, wo ich eigentlich ganz hinten stehe irgendwo.
Okay, das hat
man sehen kann. Ah,
das habe ich schnell miterlebt, also muss man ja fast sagen, zum Glück. bei mir war es dann halt eher so, wenn ich richtig entdeckt wurde, dann haben die auch Ellie quasi entdeckt, wenn ich noch im Entdeckt-Modus bin.
Scheiß drauf, lass jetzt nicht zu viel über Last of Us reden. Ich wollte nur mal so ein, zwei Sachen ansprechen, so aus meinen letzten Spielstunden, weil ich es halt auch zuletzt gespielt habe.
Ja.
Nur so ganz grob. Und ja, es fällt mir halt manchmal ein bisschen schwer, mich zu motivieren, mich wieder an die PlayStation zu setzen, um es weiterzuspielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist das ein relativ schlechtes Zeichen für dieses Gesamtbild von dem Spiel für mich. Aber ich will es jetzt noch nicht so beschreien. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen und mir dann ein Gesamtbild machen. Aber alles, was ich bis hierhin schon bemerkt habe an Sachen, die ich irgendwie kritisch sehe, die werden natürlich irgendwo schon da bleiben.
Ja. Mir fällt gerade ein kleines, cooles Thema ein, was auch zu meinem zuletzt gespielt unter anderem mit passt.
Warte, ganz kurz. Bevor wieder irgendwelche Hörer sich beschweren, dass wir zu kritisch mit Details umgehen. Ich würde halt, also wenn Leute wirklich ein Problem damit haben, dann würde ich gerne wissen, wie sie damit umgehen, mit solchen Sachen halt. Also wenn jetzt einer wirklich sagt, The Last of Us ist total super, dann hätte ich gerne eine Interpretation, wie man das übersehen kann mit dem NPCs werden nicht entdeckt. Also ist das dann halt wirklich was man dem Entwickler einfach verzeiht, weil das insgesamt so toll ist? Oder, ja, keine Ahnung. Möchte ich einfach mal gern wissen, wie man das dann trotzdem noch positiv finden kann. Per Mail einfach schreiben an podcast@geekkeller.de oder im Kommentarbereich. Ja, also das vielleicht nur mal so ganz kurz.
Ja, nee, ist gut.
Fahre er fort, Tim.
Ist eigentlich nur ein ganz kleines, kurzes Thema, was ich aber ganz cool finde. Ich hatte mir quasi am Ende des Summer Sales noch Super Meat Boy geholt und hab's halt angespielt und wusste ja so ungefähr, was auf mich zukommt. Und mir ist dann quasi trotzdem mit zunehmender Spieldauer die Zornesröte immer mehr ins Gesicht gestiegen und meine Hände haben verkrampft und ich war quasi kurz davor, den Controller aus dem Fenster zu schmeißen. Und ja, ich würde jetzt erst einfach auch gerne mal von euch wissen, wie ihr mit frustrierenden Spielen umgeht. Also sowas wie Dark Souls oder jetzt Super Meat Boy, also solche Spiele, die absichtlich schwer ausgelegt sind. Und seid ihr da so eher Typen, die sowas gut finden und sich dann auch dementsprechend dranhängen, um dort die Erfolge zu sammeln? Oder seid ihr eher wie ich, die extrem schnell frustriert sind, die extrem schnell einfach nur sehen, wie quasi die Zeit nur so vor sich hin verrinnt und du denkst halt so, schön, das ist jetzt mein 30. Versuch. Ich habe jetzt eine halbe Stunde einfach in den Wind geschossen und habe nichts erreicht. Und bei mir ist halt das größte Problem, wenn ich es dann tatsächlich mal erreicht habe, dann bekomme ich dieses Gefühl, was viele Tester und so beschreiben bei solchen Spielen, dieses Gefühl der Erhabenheit und dieses Gefühl, boah, ich habe jetzt was erreicht, kommt dann einfach bei mir, ne? Weil ich halt dann, wie schon gesagt, auf die Uhr schaue und sage, okay, ich habe jetzt dafür eine halbe Stunde verbraucht. In der Zeit hätte ich viele, viele andere Dinge machen können und jetzt erst komme ich weiter. Und ja, ich weiß nicht, ob das da bei euch irgendwie ein bisschen anders ist.
Es kommt bei mir ganz stark aufs Spiel drauf an. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ich finde schwere Spiele generell doof oder zu frustrierend, als dass ich sie mögen könnte. Also sowas wie Dark Souls, was halt ganz klar darauf ausgelegt ist, herausfordernd zu sein, da finde ich das vollkommen in Ordnung. Und es ist halt in Dark Souls auch so, dass es eigentlich nie wirklich unfair ist. Also es ist halt immer so, dass du, wenn dir ein Gegnertyp zu schwer ist, dann kannst du halt auch erstmal zurückgehen. Und erstmal so, ja, eine Stunde lang farmen, so dass du dann bessere Rüstung dir leisten kannst, bessere Fähigkeiten dir holen kannst und so, weil das halt ein Rollenspiel ist, wo du nicht unbedingt vom Skill her besser werden musst, um voranzukommen, sondern du kannst halt einfach auch Zeit investieren in deinen Charakter und dann wird das Spiel automatisch einfacher. Da finde ich es halt gut, wenn das Spiel dir so eine Möglichkeiten bietet, dass du quasi den Frust so überwinden kannst. In Dark Souls ist es halt so, dass halt diese generelle Schwierigkeit, die recht hoch ist, zur Atmosphäre beiträgt. Also, dass du dann, also Dark Souls ist halt kein Spiel, wo du in jeden Raum erstmal reinstürmst und dann wirst du halt schon irgendwie mit der Situation fertig, sondern wenn du es zum ersten Mal spielst, dann ist es eigentlich wirklich so, dass du mit gehobenem Schild so langsam vor dich hinschleichst und dann halt möglichst in keine Falle reinrennst. Also, das ist irgendwie eine recht interessante Gameplay-Entscheidung, so, die dann halt auch einen direkten Einfluss auf das Verhalten des Spielers hat. Ganz wichtig ist für mich dann noch bei schweren Spielen wie Super Meat Boy oder Hotline Miami ist da eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, dass man sie schnell neu starten kann. Also bei Super Meat Boy ist es halt so, wenn du in irgendeine Falle gerannt bist, dann geht's sofort wieder am Anfang los des Levels und du kannst dann halt direkt weitermachen, beziehungsweise einen neuen Versuch starten. Also da kommt für mich gar nicht erst Frust auf, weil ich halt, also mich würde es massiv stören, wenn ich sterben würde und dann kommt so ein Countdown 3, 2, 1 und dann darf ich erst wieder losrennen. Und jedes Mal habe ich halt dann am Anfang diesen Countdown. Das ist zum Glück nicht bei Super Meat Boy und dadurch habe ich halt nicht so dieses Gefühl, ich würde jetzt Zeit verschwenden. Bei Hotline Miami, da ist es halt genauso. Wenn du halt irgendwie gestorben bist, dann drückst du R für Reload und bist du sofort wieder am Checkpoint und kannst dann sofort weitermachen. Und dann ist es auch so, dass bei Hotline Miami die Musik durchgängig ist. Also die Songs und die Musikuntermalung in Hotline Miami ist ja wahnsinnig geil. Und wenn der Song jedes Mal von vorne starten würde, wenn du gestorben bist, dann fände ich das wahnsinnig frustrierend. Aber so hast du dann halt, bleibst du dann halt in dem Flow. Also du stirbst, hast den Lerneffekt, startest wieder am Anfang und wirst aber nicht wirklich rausgeworfen, weil es halt irgendwie trotzdem weitergeht. Ja, das ist für mich eben ganz wichtig. Und wichtig ist für mich eben auch, dass ich merke, dass das Spiel jetzt nicht dadurch schwer ist, weil oder beziehungsweise ich will wissen, was meine Fehler sind anhand des Spiels. Also zum Beispiel in Spelunky, wenn ich irgendwo ganz weit runterfalle und dann sterbe, dann weiß ich halt, das ist meine Schuld, weil ich nicht vorher die Lage gecheckt habe, wie tief geht's überhaupt runter und so. Also das ist eben wichtig, dass mir Spiele dann genaues Feedback geben, was habe ich jetzt falsch gemacht, sodass ich dann einen Lerneffekt habe. Also, so im Großen und Ganzen habe ich nicht so ein Problem mit schweren Spielen, sondern eher mit unnötig frustrierenden Spielen und da würde ich Super Meat Boy jetzt nicht dazu zählen. Wo es mich massiv stört, ist jetzt so bei Sachen wie Uncharted 1 oder bei Uncharted 2 am Ende, wo dann halt einfach haufenweise Gegnermassen kommen, die wahnsinnig viel aushalten, wahnsinnig gut zielen können und wo es dann stellenweise einfach, ja, wo es nicht wirklich an dir liegt, sondern wo dann halt einfach die Gegner so viele Granaten werfen, bis du irgendwann keinen Weg mehr hast, wo du hinfliehen könntest und du gewinnst das Ganze dann irgendwann bloß durch Glück. Also das finde ich nicht so gut, aber wenn es halt fair, einigermaßen fair ist und zum Spielkonzept dazu passt, dann finde ich das okay.
Okay. Ich sehe das ähnlich, also ich mag so künstlich generierten Anspruch nicht durch Gegnermassen oder dass Gegner dann auf einmal ab irgendeinem Punkt in dem Spiel viel mehr aushalten oder sonst was. Ansonsten habe ich überhaupt kein Problem mit anspruchsvollen Spielen. Ich finde das sogar eigentlich ganz gut in mancherlei Spielen, dass man da sich ein bisschen Gedanken machen muss, wie man da durchkommt. Gerade in Taktik-Shootern wie Ghost Recon oder sowas, finde ich es halt einfach sinnvoll, dass sowas, was dann schon so ein klein wenig auch in Richtung ja, Militärsimulation oder sowas geht, dass das dann nicht wie so ein Call of Duty ist, was ja als reines Action-Spiel zu sehen ist und du nicht einfach nur durchrennen kannst und alles wegballern kannst. Da finde ich es sinnvoll. Ansonsten bin ich halt tatsächlich Multiplayer-Spieler. Und mag eben den Anspruch, der sich daraus generiert, dass man einfach gegen menschliche Gegner spielt. Und da habe ich dann auch eigentlich die größten Erfolgsmomente. Also ich hatte letztens wieder einfach eine Runde CSS mal gespielt, einfach nur 20 Minuten und war dann am Ende alleine auf der Map gegen 7 Leute und habe es dann am Ende geschafft, mit 5 HP noch die 7 abzuknallen und die Bombe zu entschärfen. Und das sind eigentlich so die Momente in Spielen, die mir am meisten geben. So. Da war ich dann tatsächlich halt einfach gut. Ich war besser als die 7 Leute in der Situation.
Das ist ja bei mir auch so. Also gerade aus Multiplayer-Gefechten nehme ich dann auch das Spiel, also dieses Spielgefühl oder insgesamt dieses Gefühl mit. Irgendwie, du weißt halt, du hast gerade einen menschlichen Spieler besiegt. Und bei diesen, sag ich mal, frustigen Spielen oder schwierigen Spielen ist das, was mich am meisten frustriert, tatsächlich das, dass die Spiele allesamt schaffbar sind und dir wird eigentlich nur die ganze Zeit oft gezeigt, dass du der Faktor bist, der daran schuld ist, dass du gerade was verkackt hast. Das ist halt das extrem Frustrierende. Wenn jetzt sowas ist, wie jetzt bei auch teilweise bei Call of Duty auf Veteran der Fall war, dass irgendwie du auch nach 3 Schüssen stirbst und aber 15 Leute auf dich zugerannt kommen, dann frustriert mich das auch, aber dann schiebe ich das irgendwie so auch teilweise aufs Spiel und sage halt, okay, du musst jetzt halt versuchen ein paar Mal mit Glück und so. Aber wenn ich halt bei Super Meat Boy das 15. Mal in dasselbe scheiß Zahnrad springe oder in dieselbe scheiß Kreissäge springe, dann weiß ich ganz genau, ich bin dran schuld. Und das frustriert halt so ungemein, weil du dann immer, also ja, dir wird halt einfach dein eigener Fehler ständig aufgezeigt. Und das ist, glaube ich, das, was das Frustrierendste einfach ist.
Okay, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Sichtweise. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also im Prinzip ist es bei dir so, dass dich das Spiel ständig beleidigt. Wenn du es dann geschafft hast, dann ist es halt kein wirkliches Erfolgsgefühl, weil es ist dann halt so, als wenn dir einer 30 Mal sagt, ey, du bist so ein Spast, und dann beim 31. Mal sagt er dann, ja, okay, du bist ganz okay.
Ja, so. Ja, also in dem negativen Rahmen ist es eigentlich noch genauso wie ein Multiplayer-Titel. Das ist ja dann auch so, also wenn du dann im One-on-One im Counter-Strike stirbst, dann warst du einfach schlechter als der andere. So, das musst du dann hinnehmen. Aber da ist halt auch das Ding, du kannst besser als der andere sein. Und in solchen Spielen wie Super Meat Boy kannst du aber nicht besser sein als irgendwas, du kannst nur gut genug sein, um durchzukommen. Und ja, das ist dann schon, wenn man es wirklich so sich die ganze Zeit vor Augen hält, ist es schon extrem frustrierend.
Also so wie es Felix auch gesagt hat, ist das passt eigentlich ganz gut. So mit diesem, ja, irgendwie, was weiß ich, du gibst irgendwie einen Artikel ab und 30 Mal verbesserst du den und verbrauchst irgendwie daran deine ganzen Nerven und 3 Tage deiner Zeit und dann sagt der Lektor endlich, ja, ist schon ganz okay so. So, also kannst den nächsten Artikel schreiben. Und du weißt quasi schon im Hinterkopf, scheiße, stimmt, der nächste Artikel wird wieder 30 Verbesserungen nach sich bringen, wenn du nicht weitaus besser wirst. Das ist halt so ein bisschen diese Frustspirale, wo aber halt auch extrem viele Spieler dagegen halten können. Und wie schon gesagt, das Problem ist, ich kann es den Spielen gar nicht übel nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dark Souls ein extrem geiles Spiel ist und auch Super Meat Boy fand ich grundlegend super. Aber ja, ich weiß nicht, ich versau mir dann halt auch einfach die Stimmung, wenn ich mich so extrem fruste und dann lasse ich lieber die Spiele. Also zum Beispiel Dark Souls habe ich jetzt bestimmt seit 3 Monaten und habe immer noch meine 3 Stunden Spielzeit, weil ich einfach irgendwann aufgehört habe, weil ich jetzt mittlerweile zum, weiß nicht, also ich bin jetzt zum gefühlten 50. Mal immer noch am Anfang der Stadt der Verdammten oder wie das Ding hieß. Und ich komme halt keinen Schritt weiter, weil ich immer an den bestimmten 2, 3 Stellen sterbe und dann aber auch die Lust verliere, immer wieder neu das zu machen. Bei Dark Souls kommt ja noch hinzu, dass man teilweise gleich mal 20 Minuten nochmal spielen muss. Oder 10 Minuten, wie auch immer.
Ja, das stimmt.
Aber ja, gut. Nee, das wollte ich halt nur noch mal wissen, aber das dachte ich mir schon, dass ich da eher so auf der niedrigeren Seite stehe, also wo nicht so viele Menschen stehen, weil ich doch mitgekriegt habe, dass viele Gamer dann schon eher den Ehrgeiz aufbringen, sich dort auch ranzuhängen. Und ich hoffe ja, bei mir entwickelt sich das auch früher oder später noch, weil ich hätte halt wirklich Lust, mal Dark Souls zu spielen. Vielleicht muss ich mir da wirklich mal richtig Zeit nehmen und irgendwie so Zen-Musik auflegen oder so nebenbei, dass ich meine innere Mitte finde. Und dann kann ich das mal spielen.
Ja. Es gibt ja diese Game Design, dieses Prinzip, einfach zu lernen, schwer zu meistern. Das ist dann wahrscheinlich eher geeignet, sage ich mal so. Also jetzt für dich. Weil, ja. Also wo man, da hat man halt schneller Erfolgserlebnisse, aber man kann halt trotzdem, je nachdem, wie viel man da rein investiert, auch richtig, richtig gut werden.
Genau.
Aber man wird halt trotzdem nicht am Weiterkommen gehindert. Ein ganz gutes Beispiel von einem Spiel, das es richtig macht, das nicht zu frustrierend ist, aber trotzdem ständig Erfolgserlebnisse bietet, ist meiner Meinung nach Fez. Das habe ich jetzt durchgespielt. Und ja, also da, das habe ich, glaube ich, schon vorletzte Woche oder letzte Woche gesagt, dass es da halt das Rätseldesign so ist, dass das im Prinzip jeder irgendwie durchschauen kann. Und ja, also da kommt, und man fühlt sich halt trotzdem relativ klug, wenn man das gelöst hat, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer war. Und ja, also das kann ich dir empfehlen. Das solltest du mal
spielen. Okay. Ja, hat ja auch schon angefangen. Das steht auch noch ganz oben auf der Agenda. Ganz nur dann mies, wenn ich quasi so mich dann zurückgezogen habe zu Darksiders, was dann ja eigentlich so quasi wie der Hund mit eingezogenem Schwanz ist. So, weil Darksiders ist ja nur ein quasi komplett einfaches Spiel. Das ist ja wie God of War, man metzelt halt nur die ganze Zeit. Aber es macht trotzdem Spaß, also um mal kurz bei zuletzt gespielt zu bleiben. Ich hatte ja schon angefangen, weil das waren tatsächlich die einzigen 2 Spiele, die ich, glaube ich, die letzten Tage gespielt habe, trotz der Spieleflut vom Summer Sale. Hab dann irgendwie mal ein Video zu Darksiders 2 entdeckt und fand das eigentlich ziemlich cool. Habe ich irgendwie nie so in den Fokus gefasst. Und Darksiders hatte ich schon ewig installiert und habe halt jetzt einfach überlegt, ich spiele jetzt endlich mal Darksiders. Und bisher macht es eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich hatte das kurz, also ich hatte mal 2 Wochen lang vor ein paar Jahren eine PlayStation und habe da God of War 3 gespielt. Fand's super und habe kurz darauf halt Darksiders gekauft, weil es halt so ein bisschen so ein God of War-Klon in meinen Augen war für einen PC. Und bin aber dann nicht so wirklich warm geworden, weil halt God of War doch schon weitaus besser ist, also auch was die Mechanik und so betrifft. Mittlerweile muss ich aber sagen, gefällt mir Darksiders auch richtig gut. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass ich jetzt einen großen Abstand zu God of War habe. Aber auch, ja, es hat, sage ich mal, eine interessante Story, muss man immer ein bisschen vorsichtig sagen. Aber ja, es ist zumindest jetzt nicht irgendwie total bescheuert. Und es ist halt typisch Action-Spiel-mäßig. So, ja, musst das und das machen und den besiegen. Und dann kommst du da einen Schritt weiter und dort einen Schritt. Und du näherst dich immer dein Ziel an. Und dann gibt es mal den einen oder anderen Twist. Vielleicht, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich hoffe es zumindest, es gibt nochmal irgendwas Cooles. Und dann ansonsten ist halt das Gameplay absolut solide. Es, ja, gut, brauchst du jetzt nicht lernen. Ich denke, die meisten haben es eh gespielt, die anderen können es ja einfach bei YouTube mal anschauen. Und heute habe ich noch, um gleich mal noch einen Tipp mit reinzuwerfen, weil ich denke, das wird, wenn der Podcast veröffentlicht wird, immer noch aktuell sein. Aktuell gibt es auch auf MMO gar Darksiders 2 für 13 €, also quasi zum selben Preis wie im Steam Summer Sale. Ja, da habe ich heute zugeschlagen. Und das können ja die anderen, die sich dafür interessieren, auch dann tun. Dementsprechend.
Yay, Schnäppchen.
Ja, noch mehr Schnäppchen.
Ja, aber in Darksiders 2, da ist Mark Hamill leider nicht mehr mit dabei.
Ja, aber irgendwie ist er nicht so cool als Watcher wie als Joker. Also das liegt natürlich auch einfach an der Rolle als Watcher, weil der macht ja jetzt nur so extrem viel. Aber das bringt mich gleich wieder drauf, dass ich extrem traurig bin, dass Mark Hamill in Batman Arkham Origins nicht mehr an Joker spielt. Mal sehen, ob ich das verkraften kann am Ende. Aber na gut, muss ja sein. Ja, und dann, ich guck noch mal ganz kurz, habe ich sonst irgendwas gespielt? Nee, also sonst habe ich halt nur angezockt, ganz viel. CSGO habe ich tatsächlich mal gespielt, aber noch nicht online. Habe ich mich einfach noch nie getraut, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich schon allein gegen Bots so grottenschlecht bin, dass ich wohl erstmal ja eine Weile gegen Bots spielen werde und mich dann mal so langsam in eine Online-Schlacht trauen werde.
Ja, das machen wir dann doch am besten zu dritt auf Stream.
Oh Gott. Ja, gut, das könnte eigentlich ganz lustig werden.
Am besten holst du ein paar Bier, dann geht das schon.
So, der Noob und die Pros. Also ihr habt ja schon ein ganzes Stück mehr Erfahrung. Ja, und dann habe ich halt kurz Mark of the Ninja angespielt, aber auch nur das Tutorial, weil ich danach keine Zeit mehr hatte. Macht aber so vom Stil her erstmal einen ziemlich coolen Eindruck. Da bin ich auch extrem gespannt. Asia-Setting gefällt mir ja immer. Und dann, um es kurz abzuschließen, habe ich mir noch Risen 2 gekauft im Summer Sale. Dann habe ich mir noch Amnesia gekauft. Das kommt also auch noch irgendwann auf mich zu. Und ja, gut, das macht insgesamt, ich glaube, ich hatte es vor einer Woche, hatte ich ja schon gesagt, was ich mir alles geholt habe. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Sind also bei mir 15 Spiele rausgekommen. Oder vielleicht sogar aus 16, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe. Aber auf jeden Fall ganz schön heftig zugeschlagen. Aber muss auch mal sein. Und jetzt habe ich die nächsten Monate definitiv viel zu spielen. Kann ich mir nicht noch so auf der PlayStation Uncharted 1 und Uncharted 2 warten habe und Heavy Rain soll ja auch irgendwann noch nachkommen und dies und das und jenes. Oh Mann, ich brauche unbedingt viele Tage Urlaub.
Am besten noch, bevor die ganzen neuen Sachen kommen.
Ja, das kommt ja noch dazu.
Ja. Du warst fertig.
Jo, ich bin fertig.
Okay. Ich habe Uncharted 2 Among Thieves durchgespielt. Habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich es ganz gut finde. Jetzt habe ich das Ende gespielt und Mann, das hat es echt nochmal so ein bisschen versaut jetzt nicht unbedingt, aber das Ende ist halt echt ein bisschen gestreckt und nervig, weil die Gegner dann alle auf einmal total gut gepanzert sind und Helme haben und du musst 20 Mal auf den Kopf schießen und so. Also im Prinzip alles das, was Erik betont hat, was er nicht mag, dass die halt gleich mal irgendwie 3 Magazine fressen und ja, also das ist
halt so ein wirklich so ein extrem offensichtlich künstlich generierter Anspruch so.
Genau, ja, also das hat mich jetzt hier auch wahnsinnig gestört bei Uncharted 2. Ich war halt echt jedes Mal kurz davor, das auf easy runterzustellen, aber da hat mich mein Stolz dann doch so ein bisschen abgehalten und meine Trophy-Geilheit, die Achievement-Hure in mir. ansonsten so von der Geschichte her finde ich es natürlich noch gut und Charaktere sind immer noch cool. Aber
wo du das gerade ansprichst, ganz kurz. Ich muss sagen, ich habe das einmal gemacht in Spec Ops The Line.
Was runtergestellt?
Weil es nervig geworden ist, ja. Das nur irgendwie 2 Minuten auf leicht runtergestellt. Das war dann schon so kurz vorm Ende mit diesen Schützengräben, mit diesen Sandsäcken, mit diesen vielen MG-Nestern, so kurz vor Ende. Und ich habe das bestimmt 20, 30 Mal versucht. Aber das war da halt auch so, dass die Gegner einfach immer mehr wurden, die MG-Nester wurden mehr und die MGs waren ja sowieso ziemlich krass in Spec Ops. Und ich hatte dann irgendwann einfach keinen Bock mehr. So. Ich wollte das Spiel aber fertig spielen. Ich glaube, das war so eine Szene, an der habe ich eine halbe Stunde verbracht, einfach weil ich es erst auf normal oder schwer oder was auch immer ich da gespielt hatte, schaffen wollte. Und dann habe ich es aber einfach resigniert und habe es runtergestellt. Kurz auf einfach und dann wieder hochgestellt. Weil ich hasse das. Ich hasse das, wenn dann der Entwickler denkt, ich muss jetzt eine so eine Szene zumindest einbauen, um den Spieler nochmal so kurz vor Ende so richtig in den Arsch zu treten. Ich meine, was soll der Scheiß?
Ja, Ja, mir ging es genauso, beziehungsweise bei mir war es sogar noch ein bisschen krasser. Ich habe Spec Ops The Line von Anfang an auf dem untersten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich in der Zeit gab es irgendwie wahnsinnig viele Spiele-Releases und ich hatte nicht so viel Zeit und ich wollte das Spiel so schnell wie möglich durchspielen und habe es dann auch an einem Abend durchgeschafft. Ich glaube, ich habe nur so 3,5 Stunden gebraucht zum Durchspielen und ja, ich habe es halt auf einfach durchgespielt. Gegner waren wahnsinnig einfach zu besiegen und dadurch hatte die Geschichte dann auch nicht so eine großen Lücken, also es gab nicht so eine großen Differenzen zwischen Spielgeschehen und Zwischensequenzen und so. Und dadurch war es dann letztendlich echt eine der besten Spielerfahrungen des Jahres für mich. Und ja, also das war echt so ein Extrembeispiel, wie viel der Schwierigkeitsgrad ausmachen kann. Und ich glaube, mittlerweile neige ich echt häufiger dazu, in Spielen, die wirklich darauf ausgelegt sind, mir eine Geschichte zu erzählen, dass ich da einfach den Schwierigkeitsgrad runterstelle, um nicht ständig unterbrochen zu werden von Ladepausen und was weiß ich.
Mache ich zum
Weil.
Beispiel in Call of Duty immer. Bin ich auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, weil da will ich einfach nur durchrennen. Ich will das Actionfeuerwerk, das soll nicht irgendwie gestreckt werden, weil ich
Ja,
eine
genau.
Passage dann irgendwie 20 Mal spielen muss. Wäre auch auf Mittel oder schwer alles machbar, weißt du? Ich meine, ich spiele jetzt nicht erst seit gestern, aber ich will dann einfach nur Popcorn-Kino sozusagen zum Mitspielen erleben und dann stelle ich es auf leicht so.
Ja, genau. Und man will sich ja auch irgendwie wie so ein Held fühlen und nicht wie einer, der ständig in Deckung gehen muss und eher wie so ein Feigling agiert. Und es ist halt irgendwie auch so ein bisschen so, wenn man das Ganze mal ein bisschen tiefer betrachtet, es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass die Spielfigur andauernd stirbt, also innerhalb der Geschichte. Also dadurch wird die Geschichte ja eigentlich ständig verändert. Also wenn du halt in Spec Ops The Line mittendrin stirbst, dann müsstest du ja da aufhören. Und es ergibt keinen Sinn, dass die Figur dann 5 Minuten vorher dann auf einmal wieder steht und dann weitermacht. Also es ist halt so eine ganz krasse Unterbrechung innerhalb von der Narration. Und da finde ich es ganz gut, wie es zum Beispiel Spiele machen wie Bioshock 1 oder Bioshock Infinite. Also in Bioshock 1, wenn du stirbst, dann landest du halt in so einer Retard-Chamber. Und die Spielfeld wird nicht zurückgesetzt, sondern bleibt so, wie du sie verlassen hast, nur dass du eben da gespawnt wirst und dann weitermachst. In Bioshock Infinite könnte man quasi sagen, dass du in einer anderen Timeline landest und dann weitermachst. Also da ergibt das innerhalb der Geschichte dann auch einen Sinn, falls der Spieler mal stirbt. Aber bei ganz klassischen Spielen, da ist es ja eigentlich hier bei The Last of Us, ein Spiel, wo es um Survival geht. Und du stirbst andauernd. Das ist ja total bescheuert. Was hat denn das dann mit Survival Horror zu tun, wenn
Ja,
du.
Horror ist das Spiel für mich sowieso nicht. Also ich
Ja,
finde das
okay.
halt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also jeder, der das als Survival-Horror-Spiel bezeichnet, ja gut, der fürchtet sich wahrscheinlich auch vor dem Sandmann oder so. Also
Okay, also.
Survival, okay, gehe ich mit, aber Horror, ne.
Ja, also kommt halt echt drauf an, wie stark man da den Horroraspekt drin sieht. Eigentlich ist
Ja,
er nicht
also
wirklich.
höchstens durch die Gewaltdarstellung. Moment, es tut mir leid, ich unterbreche eigentlich nicht gern, weil ich auch nicht gern unterbrochen werde, aber da will ich noch einwerfen, höchstens durch die Gewaltdarstellung Horror, okay, aber nicht wegen irgendeinem Gruselfaktor oder sonst was. Also das kam mir bisher kaum rein, eben weil da spielt halt auch dieses Ding mit Ellie und so weiter wieder rein. Selbst wenn du da im dunklen U-Bahn-Schacht bist und es könnte mal ein bisschen Atmosphäre auftauchen, dann trampelt die Olle wieder neben dir rum und dann ist wieder alles dahin und weiß nicht. Also irgendwie Gruselatmosphäre kam bei mir zumindest da nicht auf. An keiner Stelle des Spiels bisher.
Also das ist jetzt eine ganz strenge Definitionsfrage, was Horror ist. Wie stark spielt da der tatsächliche persönliche Grusel mit rein? Also im Prinzip könnte man auch sagen, Horror ist alles, wo Vampire und Zombies drin vorkommen. Aber also darum ging es mir eigentlich gar nicht. Also auf jeden Fall ist nicht zu bestreiten, dass The Last of Us eine Survival-Geschichte oder eine Survival-Reise erzählen will. Und dieser Survival-Aspekt ist ja im Prinzip total absurd, wenn man andauernd stirbt, weil das hat ja nichts mit Überleben zu tun und mit dem Überlebensdrama, sondern dann einfach nur mit Sterben zurücksetzen, weitermachen, Sterben zurücksetzen, weitermachen und so.
Absolut, also es ist viel Trial and Error einfach. Und das ist eigentlich in einem Survival-Spiel irgendwo ein bisschen fehl am Platz.
Ja, naja, worum ging es jetzt eigentlich vorher?
Über Schwierigkeitsgrade und
Ach ja,
den
genau, das.
Spielfluss und so weiter.
Genau, also bei storylastigen Spielen spiele ich dann echt lieber auf einfach. Hätte ich bei Uncharted 2 dann zum Ende hin einfach machen sollen, glaube ich. Ja, ansonsten habe ich dann noch bei zuletzt gespielt. Ich habe Fez zuletzt durchgespielt und dann direkt danach New Game Plus angefangen, weil es so viele Dinge gab, die ich noch nicht entdeckt habe. Und es ist echt so verrückt, was in dem Spiel versteckt ist. Also du hast ein komplettes Alphabet, was also von A bis Z ist im Spiel vorhanden, nur mit anderen Symbolen dargestellt. Also manchmal hast du in der Welt irgendwelche Tafeln, wo Symbole abgebildet sind. Und wenn du jetzt so drauf guckst auf die Tafel mit den Symbolen, ergibt das erstmal keinen Sinn. Aber du kannst es alles tatsächlich übersetzen, weil hinter jedem Symbol steckt ein Buchstabe oder eine Zahl. Und ja, also wenn man sich mit Typografie auskennt, dann kann man diese ganze Symbolik innerhalb des Spiels entschlüsseln. Wenn man sich mit Typografie nicht auskennt, kann man auch einfach im Internet nachgucken, welches Symbol welchen Buchstaben darstellen soll. Und ja, dadurch ergeben sich dann halt Sätze, die Sinn ergeben. Und dann ist es halt so, in jedem Level gibt es manchmal noch so versteckte, ja, irgendwelche versteckten Gegenstände. Und wenn man, also man kann entweder durch Überlegung drauf kommen, wie man da rankommt. Wenn man es aber nicht selbst rausfindet, dann kann man eben diese Hilfstafeln in die englische Sprache übersetzen. Und dann hast du da halt quasi so einen Tipp. Das ist irgendwie ganz cool. Also du hast dann nicht irgendwie so ein Hilfefenster, was dir direkt auf Deutsch oder auf Englisch sagt, du musst das und das machen, um weiterzukommen, sondern du hast im Spiel ja irgendwelche Symbole, die du erst entschlüsseln musst. Und dann weißt du, wie es weitergeht. Dadurch wird dir halt nicht das Erfolgsgefühl genommen, selbst was rausgefunden zu haben, weil das Spiel sagt dir halt nicht direkt, wie du es machen musst, sondern es braucht halt immer noch Eigeninitiative, um das Ganze rauszufinden. Also, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, es ist vielleicht ein Tim, ist ein Spiel, das Tim gefallen könnte. Ja,
Lass
dann habe
doch
ich.
einfach den Ausdruck beibehalten. Das könnte ein Tim sein.
Das ist
Es könnte ein
ein
Tim sein, ja. Also Spiele, die fair sind, nennen wir ab sofort Tim.
Tim.
Dann habe ich mir noch im Steam Sale gekauft Sonic and All-Stars Racing Transformed. Das Spiel ist nicht so Tim, aber nee, es ist halt so ein Mario Kart-Klon. Und ich fand es recht erstaunlich, dass es gar nicht mal so einfach ist. Also Mario Kart, da finde ich so, ja, die ersten beiden Schwierigkeitsgrade nicht sonderlich schwer, das Rennen als Erster abzuschließen, aber hier bei Sonic All-Stars Racing, da musst du halt direkt
Echt
gut.
Menschen, die Mario Kart alleine spielen im Singleplayer? Gibt's das
Also
tatsächlich?
es macht, also dieses Sonic-Spiel macht auf jeden Fall echt Spaß, weil die KI ist gar nicht so schlecht. Die drangsalieren dich andauernd und sind echt eine gute Herausforderung. Ist aber auch nicht jetzt wahnsinnig unfair und das Level-Design ist wahnsinnig cool. Also du hast halt nicht so eine Strecke, die jedes Mal gleich ist, sondern im Titel hast du halt dieses Transformed und während der Fahrt, also ja, meinetwegen, du fährst eine Runde mit einem normalen Auto und dann in der zweiten Runde ab der Hälfte bricht auf einmal ein Teil des Levels weg und du fährst ins Wasser und dann machst du auf einmal mit einem Boot weiter, weil irgendein Spieler ein Event ausgelöst hat. Es ist so ein bisschen wie bei diesem Action-Rennspiel Split Second. Und das ist irgendwie wahnsinnig cool, weil jedes Rennen ist dadurch unterschiedlich. Ja, und du hast dann halt diese Passagen, wo du mit einem normalen Fahrzeug fährst, also mit so einem Autokart-Ding. Dann hast du Boote und du hast Flugzeuge, also diese drei Eigenschaften. Und die Power-Ups sind alle ziemlich cool. Und dieses All-Stars, das steht halt dafür, dass ganz viele Helden von Sega da mitmachen. Also du hast, okay, ist jetzt nicht von Sega, aber Ralf Reichts ist zum Beispiel drin, weil Sega da irgendwie sich von Disney die Lizenz leisten konnte. Dann hast du drin, was noch von Sega? Du hast einen Football-Manager drin, was irgendwie ziemlich absurd ist. Also du hast dann halt einen Typen, der heißt Football-Manager und der fährt in so einem Luxusauto rum. Dann hast du irgendeinen Shogun, also so einen Samurai und der stammt halt aus Total War Shogun. Ja, das ist halt so, wer Fan von Sega ist und deren Lizenzen mag, für den ist das ganz nett. Und ja, ansonsten hast du halt diese ganzen Sonic-Charaktere. Aber es macht im Singleplayer tatsächlich durchaus Spaß. Die haben da verschiedene Challenges noch eingebaut. Irgendwie ja, so eine Rennen, wo du besonders gut driften musst oder so. Und ja, also ich sehe da jetzt nicht den Punkt, warum man das nicht im Singleplayer spielen sollte. Weil es eben abwechslungsreich ist. Es ist im Prinzip so wie Need for Speed. Das kann man ja auch ganz gut alleine spielen. Und ja, also Multiplayer macht dieses Sonic All-Stars Racing Transformed sicherlich auch noch mal ein Stückchen mehr Spaß, aber im Singleplayer ist es auch schon ganz cool. Oh, Kampagne oder so. Jo. Und dann habe ich noch, ich weiß nicht, habe ich letzte Woche drüber geredet, dass ich Dead Space 3 durchgespielt habe? Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Es war so schlecht, dass ich das vergessen habe. Nee, also Dead Space 3 habe ich mit Stefan im Koop durchgespielt. Ich mochte es, mit Stefan zu spielen, aber ich mochte es nicht, Dead Space 3 zu spielen. Tja, und ansonsten eigentlich nichts Erwähnenswertes. Ja, das war's. Es kommt auch zurzeit irgendwie nichts wahnsinnig Cooles Neues, über das wir reden könnten, was wir gespielt haben. Es sind eigentlich alles so alte Titel, glaube ich.
Hörerfragen.
Haben wir was? Achso.
Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass League of Legends in USA, also dass die League of Legends Bros in USA als Profiathleten angesehen werden, also dort tatsächlich LOL als Profisport auch akzeptiert wird. Da gab es im Kommentarbereich einen Link, der, wo es sich um einen Artikel dreht von jemandem, der ein bisschen ja, da drin ist in den ganzen LOL-Strukturen und so weiter. Und der praktisch erklärt, warum League of Legends Sport geworden ist in den USA und warum andere Spiele das nicht so wirklich können. Und da wurden wir auch gebeten, darüber nochmal zu reden. Und ich glaube, zumindest du, Felix, hattest den Artikel ja auch gelesen, ne?
Genau, ich fand den Artikel recht gut, interessant und war froh, dass es jetzt auch keine wahnsinnig riesige Analyse war, sondern eigentlich das ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Und zwar ist es im Prinzip so, dass, ja, also bei League of Legends ist ja bekanntermaßen kein Spiel, das wahnsinnig in die Tiefe geht. Und einige Spieler haben sich dann aufgeregt, ja, wieso ist es nicht Dota geworden oder Heroes of New Earth, das die Akzeptanz gefunden hat. Das liegt einfach daran, dass das Dota 2 beispielsweise nicht so gut organisiert ist wie League of Legends. Also in League of Legends hast du da eine wesentlich stärkere Konstante. Spieler werden ungefähr gleichmäßig bezahlt, haben da ein recht durchgehendes Einkommen und also wenn man es jetzt direkt mit Dota 2 vergleicht, bei Dota 2 hast du halt einmal im Jahr diese Wahnsinns-Events, wo dann halt riesige Preisgelder rausgehauen werden und dann hast du halt innerhalb von diesem relativ kurzen Zeitraum recht viele Zuschauerzahlen. Aber bei League of Legends ist es halt wesentlich besser aufs Jahr verteilt, wesentlich besser strukturiert und aufs ganze Jahr über verteilt auch durchgehend hohe Zuschauerzahlen. Und ja, also wenn da jetzt andere Spiele nachziehen wollen, dann brauchen die halt einfach so eine gute Organisation. Und das ist halt der Grund, dass es so schnell und so gut Akzeptanz gefunden hat in den USA.
Weiterer Punkt war eben, also was heißt ein weiterer Punkt, das geht im Endeffekt nur da rein, was du jetzt schon zusammengefasst hast. In anderen Spielen ist es halt so, dass es viele Independent-Tournaments gibt. Ja, teilweise sogar mehr als in League of Legends. Aber es sind dann eben Independent-Tournaments, die praktisch nicht aufeinander aufbauen. Und diesbezüglich war auch ein Part des Artikels, dass praktisch in League of Legends jeder Spieler auf der Welt immer in jeder Region weiß, wie er gerade gerankt ist. Also nur weil du in CSGO ein Turnier in England gewinnst, keine Ahnung, weißt du nicht, wie gut du jetzt bist. Du gewinnst halt das Turnier, sammelst das Preisgeld ein und dann bereitest du dich aufs nächste Turnier vor. Es geht halt auch ein bisschen darum, wie ich finde, wie ist ein Ligensystem in dem Spiel überhaupt integriert. Und das ist bei League of Legends selbstverständlich ein wahnsinnig großer Vorteil. Du hast da eine Ladder drin mit verschiedenen Ligen von Bronze bis Diamond, glaube ich, mit verschiedenen Divisions. Und es ist tatsächlich, glaube ich, sogar so, dass das gefördert wird, wenn du ein sehr guter Spieler bist und befindest dich unter den 32 besten Spielern oder in einem der 32 besten Teams, dann wird dir irgendwie auch geholfen, den Profischritt zu machen. Und da wirst du wohl auch ein klein wenig vermittelt. Also Riot ist da schon relativ nah dran, was dieses ganze Competition-Ding anbelangt. Und das ist eben in anderen Spielen tatsächlich nicht so, sondern da wird eben eher das Spiel zur Verfügung gestellt und selbstverständlich gibt es direkt vom Entwickler bzw. Publisher da angesetzte Turniere wie The International von Valve mit Dota 2. Aber insgesamt ein Ligensystem auszubauen, das hat Riot tatsächlich so ein bisschen als Vorreiter gemacht. Wobei ich den Artikel auch ein bisschen zweischneidig betrachte, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber mir ist aufgefallen, dass es jetzt von einem Menschen ist, der ein League of Legends Vertreter ist halt. Also das merke ich gerade auch an solchen Aussagen wie der Entwickler eines Spiels muss sich darum kümmern, wie das Ligensystem jetzt oder um die Strukturen kümmern. Ja, dann wird es für CSGO schon mal schwierig. Das wurde ja im Auftrag von Valve von Hidden Path Entertainment irgendwo entwickelt und ich glaube nicht, dass Hidden Path in irgendeiner Form die finanziellen Mittel hat, um ein globales Ligensystem auszubauen. Da muss man schon auch von Anfang an ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Im Anbetracht von League of Legends ist das sicherlich richtig, da ist Riot Games Entwickler und Publisher auf gleicher Ebene, aber der Artikel kommt mir halt teilweise so ein bisschen so vor, als würde er nur so die eine Seite sehen. Und das macht er aber auch richtig. Er sieht die eine Seite komplett richtig. Er vernachlässigt aber zum Beispiel auch, dass es sowas wie ein ESWC, ein Electronic Sports World Cup gibt. Da hat für diesen ESWC dieses Jahr, ich glaube, der wird, also die Finals sind wohl irgendwie im Oktober oder November. Ich glaube, da hat sogar Pakistan einen Qualifier gekriegt im CSGO-Bereich. Das läuft so im ESWC, dass es verschiedene Qualifier gibt, über die ganze Welt verteilt. Wo dann praktisch in dem Land von allen Mannschaften, zum Beispiel in Deutschland, die in dem Turnier spielen und der Beste von denen darf dann auf die Finals zur Games Week Paris nach Frankreich fahren und dort auf den Finals das Land vertreten. Und das hat für mich irgendwo insgesamt auch noch so ein bisschen mehr internationalen Vertretungscharakter als jetzt einfach nur League of Legends LCS. Man möchte auch mal anmerken, dass es von 2004 bis 2009 gab es den ENC, den European Nations Championships. Und da war es tatsächlich so, dass da Auswahlmannschaften, also so, als hätte man eine Europameisterschaft im E-Sport gespielt. Zum Beispiel im Counter-Strike 1.6, in Counter-Strike Source, in FIFA, in Warcraft 3. Das gab's da. Dass es ein Auswahlteam von Deutschland, Schweden, England und so weiter gab und die dann praktisch in einem Turnier gegeneinander gespielt haben. Und das hat für mich eigentlich auch noch mehr internationalen oder globaleren Charakter als irgendeine Organisation mit Geld sucht sich jetzt mal ein Team zusammen und lässt es dann in einem großen Turnier antreten. Was natürlich League of Legends auf der anderen Seite da wieder hat, ist das Turnier über den längeren Zeitraum, das globale Turnier über den längeren Zeitraum. Bei CSGO sprechen wir ja bei den Turnieren wirklich größtenteils von 2-3 Tagen, mal ein Wochenende oder sonst was. Im StarCraft 2 ist es ja, gibt's beides. Es gibt eine NASL, eine North American Star League, wo aber nicht nur Amerikaner mitspielen, sondern auch Deutsche, Schweden, Koreaner, also von der ganzen Welt, was sich auch über Wochen zieht, das Turnier. Was ich eigentlich auch relativ ähnlich finde. Ich meine, LCS ist halt so angelegt, dass es praktisch in den verschiedenen Kontinenten, in den verschiedenen Areas, sage ich mal, spielen die Teams erst gegeneinander und werden in den Gruppen werden dann die Besten nochmal ausgewählt, um dann auf den Finals gegeneinander zu spielen. Und das ist auch ganz toll. Das ist wahnsinnig wünschenswert. Also das würde ich mir halt für andere Spieler auch auf jeden Fall wünschen. Aber teilweise gibt es das eben auch schon. Nur eben vielleicht nicht so regelmäßig. Also wenn ich mir auch eine ESEA ansehe, die kam ja vor einer Season, also eine Season wurde schon gespielt, ESEA, in Europa auch. Da gab es praktisch eine Invite-Liga aus den USA und eine Invite-Liga aus Europa mit eingeladenen Teams, den besten. Und da sind dann auch die vier Besten von jeder Gruppe oder so auf die Finals in den USA, in Dallas, Texas war es, glaube ich. Ich kann mich aber irren. Sind da auch hingefahren und haben dann da praktisch um die Krone gespielt. Also es wird eben nur nicht World Championship genannt, aber es ist gerade im Bereich CSGO, ist es dann in dem Sinne eine Art World Championship, weil CSGO ist beispielsweise in Asien kaum präsent. Also in Asien sind eher so Spiele groß wie MOBAs oder auch StarCraft 2, so Strategiespiele und so weiter. CSGO oder Counter-Strike an sich hatte da eigentlich nie so die Bedeutung wie in Europa oder in den USA. Und ich meine, was soll da noch kommen? Also es gibt ja schon die ESEA, die praktisch dieses regelmäßige globale Turnier veranstaltet. Also auf der einen Seite stimme ich dem Artikel wahnsinnig zu, dass eben diese Strukturen und diese Regelmäßigkeit, diese Konstanz, die ist einfach notwendig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, E-Sport ist schon ein bisschen älter als League of Legends. Und gerade ENC oder auch der ESWC ist auch schon älter als League of Legends. Also da wurden schon globale Turniere veranstaltet, als es das Spiel noch nicht mal gab. Und das war wieder so ein Punkt für mich, wo ich sage, das ist jetzt schon irgendwie auch von einem Menschen verfasst, der halt irgendwo schon ein sehr positiver Vertreter von dem League of Legends an sich eigentlich ist. So. Man kann das alles wahnsinnig loben, was Riot auf die Beine gestellt hat. Das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Aber ich würde das eben auch auf der anderen Seite nicht so unter den Scheffel kehren, was in anderen Bereichen so gelaufen ist.
Ja, das ergibt Sinn. Also es war vielleicht auch ein bisschen einseitig, aber ich fand, der Artikel hat das ganz gut rübergebracht, wie wichtig es ist, über das ganze Jahr verteilt auch was zu haben, wo man dann sicherlich auch ganz gute Angebote fürs Fernsehen und so finden kann.
Definitiv, absolut. Das ist halt das vielleicht das Problem, dass es in anderen Spielen noch zu viele einzelne Events gibt und nicht praktisch das eine große. So. Ich meine, gut, in League of Legends gibt es ja auch nicht nur LCS, da gibt es ja auch Intel Extreme Masters und so weiter. Gibt es jetzt in StarCraft 2 auch, aber in StarCraft 2 gibt es halt auch noch, wie gesagt, die NASL, da gibt es noch den Home Story Cup, da gibt es noch die GSL aus Korea und so weiter. Es ist schon noch alles ziemlich aufgesplittet. Es ist da aber gerade im Bereich StarCraft 2 ist es auch so wahnsinnig schwer. In der GSL, ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal gesagt. Die heißt schon GSL, Global StarCraft League. Und sitzt in Korea. Und da sind kaum Europäer oder Amerikaner, da sind eigentlich nur, gerade in der besseren Series davon, sind eigentlich nur Koreaner. Und da hat er eben auch ein anderer großartige Chancen darauf, das Ding zu gewinnen. Insofern wäre es im StarCraft 2 eben wahnsinnig schwer, sowas Globales auf die Reihe zu stellen oder auf die Beine zu stellen, eben weil du diese koreanische Dominanz hast. Und das hast du im League of Legends zwar teilweise auch, dass da die Koreaner wahnsinnig krass sind. Aber du hast jetzt halt auch in den USA und in Europa auch eine gewisse Skilldichte und vor allem auch einfach das Feedback von den Fans. Du hast dann teilweise auf einem Stream von Phantom Lord, der glaube ich nicht mal in irgendeinem Team spielt, der nicht mal irgendwie so gesehen in Anführungsstrichen ein professioneller Spieler ist, hast du dann irgendwie 30.000, 40.000 Leute drauf, die dem zugucken. der das hauptberuflich macht, Leute zu entertainen. Tatsächlich. Also einfach nur zu spielen und dabei irgendwie was Lustiges zu sagen und den Leuten gefällt das und der hat dann dahingehend die Follower und die Unterstützer auf Twitch, die ihm da Geld dafür geben. Und Sponsoren natürlich auch, weil es natürlich ankommt. Und für mich hat eben schon dieser Schritt mit League of Legends auch ein bisschen was einfach mit dem Geld, mit dem Feedback zu tun. Ja. Wo du dann bei einem professionellen StarCraft 2-Spieler in Europa oder so, der im Verhältnis skilltechnisch vielleicht viel mehr drauf hat als ein Phantom Lord, der hat dann eben vielleicht ein Zehntel von den Zuschauern auf seinem Stream. Und dann kannst du dir überlegen, wie das dann ist bei den Turnieren. Wenn schon bei irgendwelchen nicht hundertprozentig professionellen League of Legends Spielern irgendwie das Zehnfache an Viewern auf dem Stream drauf ist. Wie ist das dann erst in den Turnieren? Und das ist halt auch irgendwo ein großer Unterschied. Aber da kann meiner Meinung nach auch irgendwie der Entwickler oder auch der Publisher gar nicht so viel machen. Das ist eben dann das, was den Leuten gefällt. So, aber dann sich hinzustellen und zu sagen, es wäre in Entwicklerhand, ja, der Entwickler bestimmt nicht, wie viele Leute da irgendwie auf einem Stream zugucken. Entweder interessiert es die Leute oder es interessiert die Leute nicht. Also es ist ein bisschen
diskutabel. Also die Aussage ist echt ein bisschen kritisch. Das stimmt. Also bei League of Legends war es wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Zufall und Glück und Umstände und was weiß ich, die da eine Rolle gespielt haben. Wo man jetzt wirklich nicht sagen kann, ja, der Entwickler, der hat absolut alles von Anfang an richtig gemacht. Es hat sich halt einfach so entwickelt und
ja, was Riot richtig gemacht hat, war ein einsteigerfreundliches MOBA zu entwickeln. Und das von vornherein Free-to-Play zu machen. Das war ja das, was Horn zum Beispiel nicht gemacht hat. Was S2 nicht gemacht hat. S2 hat mit Horn ein Spiel veröffentlicht, was Dota sehr ähnlich war, was auch mehr Anspruch hatte, was schneller war, auch die Denies mit drin und so weiter und nicht so einsteigerfreundlich. Und das dann auch noch für Geld. Also
ja, das war schon sehr überambitioniert oder weiß ich nicht, wie man es nennen kann, aber
ja, da war vielleicht auch so das Grundkapital einfach nicht so da. Der Ice Frog oder wie er heißt, der Dota-Typ da, also von dem Ur-Dota, von dem Dota All-Stars, der ist doch zur League of Legends gegangen, glaube ich, ne?
Irgendwie hatten sich die Entwickler da vom Ur-Dota aufgespaltet auf New Earth und League of Legends.
Aber ich glaube, Ice Frog war bei oder war der dann bei Dota 2?
Ich glaube, der war bei Dota 2. Aber irgendwer war auch bei League of Legends. Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, vielleicht war einfach das Grundkapital auch was anderes, wo man bei LoL sagen konnte, man macht es jetzt Free-to-Play und zieht seine Linie durch. Und Horn war da vielleicht einfach ein bisschen eingeschränkt. Und vielleicht ist deswegen auch einfach das Ligensystem nicht da in Horn. Weil es ist halt auch wieder so ein Geldfaktor. Das sind Datenbanken, die müssen irgendwo hinterlegt sein. Das sind wieder Serverkapazitäten, die dafür draufgehen. Dann hast du natürlich durch einen Ligenanspruch direkt im Spiel, musst du mehr Admins beschäftigen, weil dann natürlich auch viel mehr Leute rummeckern, wenn sie mal verlieren, weil natürlich der Anspruch der Spieler auch viel höher ist. Es hängt halt alles irgendwie ein bisschen mit zusammen. Und ich muss sagen, da hat das Riot schon wahnsinnig gut gemacht mit League of Legends. Deswegen spiele ich ja momentan auch eigentlich eher League of Legends als irgendein anderes MOBA. Noch nicht mal, weil mir das Spiel am besten gefällt, sondern einfach nur, weil da Struktur drin ist. Ich sehe, was ich für ein Ranking in der Ladder habe und kann versuchen, mich da hochzuspielen. In Horn habe ich mein MMR. Wie viel mein MMR wert ist, sagt mir keiner. Das kann ich auch nirgendwo raussehen oder sonst was. Und so ein Ladder-System, so ein Ligensystem innerhalb eines Spiels ist für mich schon irgendwo eine Motivation, da dran zu bleiben und mich auch zu verbessern einfach. Und ich denke, das geht vielen anderen auch so. Und Dota 2 hat ja noch gar nichts großartig an Stats in Game. Also du siehst, wie viele Spiele du gewonnen hast und wie viele du verloren hast. Aber irgendein Ranking oder sowas gab es da ja, glaube ich, auch nicht drin zuletzt. Und da hatte sich ja Valve auch ein bisschen dagegen gesträubt. Hatten wir ja mal ein News mit, wo das jemand machen wollte für Valve praktisch. Ein Ranking, wo dann Valve aber gesagt hat, nee, und wir machen jetzt eine Option rein, ob man das auf privat stellt oder nicht, ob jemand ein Ranking sich erstellen lassen kann. Also Valve scheint da echt ein bisschen anti zu sein, was dieses ganze Ding anbelangt. Und vielleicht ist das aber auch einer der Gründe mit, warum einfach Dota 2 verschwindend wenige Leute spielen im Vergleich zu League of Legends.
Ich glaube nicht, dass das verschwindend wenige sind, die Dota 2 spielen.
Gegenüber League of Legends, sag ich ja.
Ja, aber verschwindend suggeriert ja, dass es immer weniger werden. Also, die Dota 2 spielen.
Ja gut, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass es im Vergleich zu League of Legends sehr wenig sind.
Ja, ja.
Heute aber war der Peak bei 390.000. Bei Dota 2 im Moment spielen es 273.000.
Ja, naja, gut, Dota 2 ist ja auch gerade erst gestartet und Valve hat das jetzt so geregelt, dass es halt, dass nicht jeder sofort Zugang bekommt zu Dota 2. Also es gibt halt so eine Warteschleife, um zu garantieren, dass alles stabil läuft und dadurch können nicht alle Spieler spielen, die gerne möchten.
Okay.
Ja, ist irgendwie so ein komisches System.
Ich meine, so viele Keys, wie rausgehauen wurden, weißt du, hatte irgendwie am Ende an die 40 Dota 2 Keys noch für die Beta drin. Und man hat ja auch ab und zu auf Twitter oder im Geekkeller rumgefragt, ey, will jemand einen Dota 2 Key? Aber ich meine, es hatten ja alle einen und es hat trotzdem niemand gespielt, sozusagen. Also in Anführungsstrichen niemand. Natürlich spielen es Leute, aber wenn du das mal vergleichst mit LOL, und LOL war ja auch ein Jahr oder so in der Beta und guck dir da die Spielerzahlen mal an. Ich meine, gut, Riot veröffentlicht nicht allzu viele Zahlen, aber ich glaube, da wird zu schnell nichts rankommen. Und da wird auch ein Dota 2 nicht rankommen. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, das ist ziemlich wahrscheinlich. Das stimmt, ja.
Ja. Packen was.
Frage beantwortet?
Nächste Frage. Was heißt Frage beantwortet? Er hat uns ja nur gebeten, drüber zu reden. Also, das haben wir aber getan, denke ich. Also ich vor allem.
Ja, die volle Kompetenz.
Aber was ich gesagt habe, gefällt sicherlich wieder niemanden von den ganzen League of Legends Fans. Weil ich tatsächlich gesagt habe, dass es auch noch andere Spiele gibt. Aber naja, gut, da muss ich jetzt auch damit leben.
Nee, im E-Sport, da machst du keinem was vor. Also, nee, oder warte, wie heißt das Sprichwort? Nee, da machst du jedem was vor.
Keiner was vor.
Aber du warst sehr nah dran, Felix. Du warst echt nah dran.
Okay.
Also du startest schon nach einer halben Stunde zurückkommen, nur um zu klugscheißen.
Ja, du kannst da auch mal was dazu sagen, Tim.
Ich kann nichts dazu sagen. Ich befasse mich mit dem Thema genauso wenig, wie ich mich mit Fußball beschäftige. Und zu Fußball könnte ich auch nichts sagen. Tut mir leid. Vielleicht solltet ihr in Zukunft einen Extra-Teil für MOBA machen.
Und Felix beschäftigt sich auch nicht mit Fußball. Und Fußball und MOBA haben erst recht nichts irgendwie miteinander zu tun.
Natürlich haben die nichts miteinander zu tun.
Beides Sport in den USA.
Nee, es hat nichts miteinander zu tun, aber ich meine einfach, das war...
Was, Fußball ist in den USA ein Sport?
Ja. Nee, ich meine ja eher ein thematischer Vergleich. Also, dass ich mich mit dem einen genauso wenig beschäftige wie mit dem anderen, was mich nicht interessiert.
Nein, wir sollten über Musik reden.
Ja.
Da machst du nämlich keinem was vor.
Genau.